das ist die erste Szene des Films, du hast halt von oben so einen Shot und da siehst du halt dann das Auto von unten ins Bild fahren, bam, volle Möhre in die Wand fahren und dann einfach nur der Titel gegen die Wand. Und ich dachte so, das ist cool. Und ich wollte das halt eine Woche später dann einfach mal nachmachen.
Willkommen beim Stille Wasser Podcast. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinen seelischen Problemen. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie. Ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit zwei Mikrofonen. Heute habe ich René hier im Rocket Beans Keller.
Hallo.
Findest du den Schuppen hier von innen?
Es ist super aufgeräumt, sieht aus wie bei mir zu Hause.
Okay, ja, das wollte ich hören. Bist du nervös?
Kleines bisschen, aber ich bin eigentlich immer nervös, deswegen ist das quasi Normalzustand bei mir.
Also ich verstehe überhaupt nicht, warum du nervös sein kannst, wenn ein großes, langes, schwarzes Ding in dein Gesicht ragt.
Buschiges Ding in meinem Gesicht ist die ganze Zeit.
Nein, okay. Was bringst du heute mit? Was hast du alles für Probleme, über die du reden möchtest?
Okay, also ich kann mich hier einfach mal so vorstellen. Also ich bin René, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Depressionen und einigen Ängsten. Ich glaube, das Schlimmste, in Anführungsstrichen, ist eine Sozialphobie, die ich schon seit, keine Ahnung, mehreren Jahren habe. Und ein ganz, ganz, ganz schlimmer Fall von Hypochondertum. Das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Hypochonder ist quasi, dass du sofort denkst, nur weil du halt irgendwie ein Symptom hast oder ein kleines Symptom hast, dass du irgendwie eine ganz furchtbare Krankheit hast. Und genau, Sozialphobie ist quasi, dass ich irrationale Angst davor habe, mich Leuten zu zeigen, so gesehen. Also ich mag es nicht besonders gerne, zum Beispiel Bahn zu fahren, weil da sind sehr viele Leute, und ich mag es nicht besonders, Bus zu fahren. Ich muss es tun jeden Tag, ne? Aber ich mag es nicht besonders und ich mag auch, also mag Leute nicht, ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber mir fällt es schwer, zum Beispiel mich, so wie ich bin, Leuten zu präsentieren, so gesehen. Und das ist so etwas, womit ich sehr, sehr stark hadere.
Okay. Wo würdest du sagen, ist der Anfang davon?
Ich glaube, wahrscheinlich wie bei vielen Leuten, ist es so irgendwie in der Schulzeit. In der Grundschule war ich eigentlich so immer so relativ so musterschülermäßig. War immer sehr, sehr gut, so als kleiner Junge halt, ne? Und halt später, als ich dann so pubertätsmäßig dann irgendwie da so ein bisschen so angefangen habe, so halt, ne, in Pubertät, man ist halt super verwirrt und man ist irgendwie so, oh, alles ist neu. Und meine Stimme ist so tief, okay, bei mir jetzt nicht unbedingt, aber bei allen anderen. Und
ich pitch das alles runter.
Super, gut, dankeschön. Ich bin bei der George Takei sexy Stimme.
Genau.
Und bei mir war das irgendwie so, ich war in ziemlich vielerlei Hinsicht so eine Art Spätstarter. Das ging halt los damit, dass ich halt später, als die meisten in den Stimmbruch kamen, ich habe halt sehr lange, bis ich irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 in der Drehe war, habe ich halt eine sehr, sehr hohe Stimme gehabt. Und das hat schon irgendwie so ein bisschen dazu geführt, dass ich recht oft gehänselt worden bin.
Mhm.
Naja, es war halt für mich halt echt schwer, da mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Beziehungsweise ich konnte Kontakt aufnehmen mit vielen Leuten, aber einige Leute haben halt sich den Arsch darüber abgelacht, dass ich mich immer noch angehört habe wie ein Achtjähriger, ne? Und das war halt für mich so ein bisschen blöd. Und ich konnte mich auch irgendwie damals nicht so richtig entscheiden, ob das so für mich weitergehen kann, was mit mir falsch ist, so. Und ich habe das aber einmal versucht, alles so ein bisschen überzukaschieren, so dann irgendwie gesagt, so, okay, werde ich halt einfach laut, weil wenn du laut bist, dann bist du ja immer grundsätzlich immer so ein bisschen höher von der Stimmlage her.
Aha.
Dachte ich zumindest damals immer. Und hab dann stattdessen einmal angefangen, mich immer sehr, sehr laut zu präsentieren. Immer so ein bisschen so, hey, ich bin der flippige Typ. Ich bin das,
okay.
Ich bin das männliche Manic Pixie Dream Girl. So. Und,
okay, weil sich das so anbietet. Diese Rolle bietet sich an mit dieser höheren Stimme. Und dann hast du es nochmal an die Spitze getrieben, einfach um, als so eine Art Schild oder was für dich?
So
Schutz vor der Hänselei, weil du das dann so ein bisschen, ich weiß nicht, geowned hast, in Anführungsstrichen.
Ja, genau, ich habe das einfach so, ich glaube, auf Englisch sagt man so, embracing it, ja. Ich habe dann einfach gesagt, so, okay, gut, ich bin das dann einfach so.
Okay.
Dann, als ich dann so immer erwachsener wurde, dann wurde ich halt auch wieder so ein bisschen gesetzter, aber es war halt trotzdem immer noch da, ne, dass ich halt immer noch diese so Ausbrüche hatte. Und das hat sich halt dann immer daran geäußert, dass ich halt sehr cholerisch wurde, wenn irgendwas nicht so wurde, wie ich wollte. Also, ich war halt auch recht lange bei der Bundeswehr. Das war dann irgendwie für mich irgendwie so, ne, ich bin halt raus aus der Schule, hab da ein Praktikum gemacht im Thalia-Theater. Das war so richtig geil da und da konnte ich halt so sein, wie ich wollte. Das war halt so, boah, geil, endlich die Maske abnehmen, pff, atmen, ne, so. Und konnte einfach machen, was ich wollte und war so relativ, konnte relativ flexibel da einfach arbeiten und damit so mich so ein bisschen so austoben da. Ich hab da ein Praktikum in der Tontechnik gemacht damals. Und das war halt richtig cool. Und dann musste ich allerdings danach mir, weil ich hatte mich da auf einen Ausbildungsplatz beworben als Veranstaltungstechniker und die wollten mich halt nicht, haben stattdessen Waldorfschüler genommen, deswegen habe ich seitdem einen irrationalen Hass auf Waldorfschüler.
Wie gut, dass Rocket Beans direkt gegenüber einer Waldorfschule
ist. Ja, ihr seid fällig.
Oh Mann, okay, aber du meinst ja in dieser Ausbildung da im Thalia-Theater, da wurdest du akzeptiert zum ersten Mal so richtig?
Genau.
Inwiefern? Also so ist, sind die Leute da offener gegenüber Leuten?
Das ist halt Theater, ne? Das ist halt okay. So ein Haufen kreativer Leute, kreativer Köpfe, die die ganze Zeit entweder high sind oder halt dann irgendwie durch die Gegend rennen so, ne, ich würde das aber so lieber haben. Und du sitzt dann so, ja, dann mach ich das lieber so. Und so alle waren so wie auf so einer bestimmten Wellenlänge. Und das war halt cool und das mochte ich halt, weil das halt sehr, also dieses kreative Klima hat mir halt irgendwie auch gut getan zu dem Zeitpunkt. Und was halt so dann witzig war, in Anführungsstrichen, weil einfach so, nachdem ich halt diese sehr so kreative so Sache gemacht habe, so Bundeswehr.
Das ist echt ein krasser Bruch, ja.
Ja.
Das und ist genau das Gegenteil irgendwie.
Ja, das Ding war halt einfach, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich halt das Praktikum Thalia-Theater hatte, war ich halt schon in einer Beziehung. Das lief auch halt alles sehr, sehr gut. Und die Beziehung lief und Thalia-Theater lief und das lief alles. Und dann mit der Absage von denen und der Post vom Bund so, ab dem so und so viel bist du bei uns, herzlichen Glückwunsch. So, das war halt so ein bisschen so, nicht als ob eine Welt zusammenbricht, aber es war halt irgendwie so, oh scheiße, wieder komplett alles neu, alles von vorne, ne? Naja, meine Freundin fand das damals auch schon nicht so geil. Im Prinzip war das halt so, dass ich halt bei der Bundeswehr so die Grundausbildung, ich war auf Autopilot, weil ich die ganze Zeit dann nur so viertel vor fünf aufstehen und mach dies, das und keine Ahnung. Und das war wieder so, ich musste wieder irgendeine andere Maske aufsetzen. So. Ich musste wieder, oh scheiße, na, wieder komplett anderer Typ sein. So.
Okay. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dich in der Schule und in der Bundeswehr verstellen musstest sozusagen? Oder?
Ja.
Okay.
Also,
weil da Dinge von dir erwartet wurden?
Ich weiß nicht. Ich habe mir immer das Gefühl gehabt, als wäre ich irgendwie so eingesperrt. Schule mochte ich schon allgemein nicht so besonders. Ich mochte sie als Kind. Ich mochte sie so ein bisschen als Teenager. Aber je länger ich in der Schule war, umso mehr wollte ich raus. Weil ich einfach, keine Ahnung, die Leute da, also die meisten Leute da, ne, nicht alle, aber die meisten Leute waren halt wirklich so.
Lass deinen Hass freien Lauf.
Ja, ey, dieses alles, so keine Ahnung, es war halt alles so eine Plastik-Bimbo-Kacke da und das war halt, das hat mir tierisch auf den Sack, die ganzen Wichser da, die ganze Zeit, und keine Ahnung. Und das war halt noch so, es waren halt so zwei Schulen, es war ja einmal so eine etwas so ein bisschen mehr so Ghetto-Gymnasium, ja? Und
Ja, ich weiß, ich war auf der gleichen.
Genau, wir waren auf derselben Schule, genau, ich will sie halt nur nicht beim Namen nennen. Und das andere war halt so, keine Ahnung, Tennis und Hockey-Club, hochgestellte Polo-Kragen, Motherfuckers, ne?
Das war echt interessant, die Dynamik da zu beobachten.
Das war echt geil, weil niemanden mochte. Das war die ganze Zeit nur so. Und das habe ich schon damals echt so ein bisschen missfallen, ey. Ich werde auch später, falls ich mal Kinder habe, ich weiß noch, welche Schulen ich die nicht schicken werde. Ja, definitiv.
Auf jeden Fall auf das Bonzen-Gymnasium.
Ja, wenn dann denn, ja. Also wenn dann auf das Bonzen-Gymnasium.
Weil dann lernen sie wenigstens Tennis.
Dann lernen sie zumindest die wirklich wichtigen Dinge.
Golf.
Golf.
Klischees raushauen. okay.
Ja. Naja. Ja. Aber es war halt irgendwie so, keine Ahnung, weil ich war halt immer so, ich musste mich halt irgendwie immer wieder neuem Shit irgendwie anpassen. So. Und das bei normalen Leuten ist es halt irgendwie so, dann wechselt das so und dann hast du so eine Einarbeitungsphase in Anführungsstrichen. Und dann weißt du, oh, bald ist ein Wechsel und dann kannst du dich wieder darauf hinarbeiten, ein bisschen darauf einstellen, dann kommt wieder ein Wechsel und so. Und bei mir war das halt irgendwie so, wenn du versuchst hast, dem Wechsel zu folgen und dem hinterher zu gucken, hast du dir aber das Genick gebrochen, weil das irgendwie immer so, ja, ich bin immer der Theatertraumwelt, Bundeswehr! Ne, so.
Ja.
Und ja, das hat im Prinzip auch meine Beziehung damals kaputt gemacht und hat uns zu einer sehr hässlichen Trennung geführt. Also nicht hässlich, aber es war halt so für mich halt so ein, wenn jemand eine SMS schreibt, so, ich mache übrigens Schluss mit dir, das ist halt, ne?
Ja, ist ungeil.
Ja, und das hat schon irgendwie damals so ein bisschen so mir so einen Knacks irgendwie gebracht, so, keine Ahnung.
Ja, ich meine, es gibt sicherlich noch schlimmere Arten, aber das ist halt so richtig so, nicht mal dem anderen ins Gesicht sehen können dabei, das ist halt echt so ein bisschen. Klar, ich meine, man hat wahrscheinlich auch Schiss irgendwie, also auch selber irgendwie verunsichert oder so. Ich weiß nicht, wie man es richtig macht.
Ja. Ich weiß nicht, also war das bei dir dann auch irgendwie so, dass die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einfach nur so ein Anruf oder nur so eine SMS, oder war das bei dir immer mehr so Face-to-Face-mäßig?
Das war immer mit vielen Tränen und viel gegenüber sitzen und rumheulen. Nee, aber so richtig so eiskalt mit SMS war das bis jetzt noch nicht, ey. Ja. Zum Glück, glaube ich.
Ja, wirklich. Das kommt halt irgendwie echt ungeil, wenn du halt dann irgendwie so gerade so in deinem Modus bist. Und ich meine, gut, ich will mich da nicht ausnehmen. Also ich habe viel Scheiße gebaut. Weil ich halt die ganze Zeit auf Autopilot während der Bundeswehr gedanklich war, weil ich dachte so, Alter, ich kann nicht da die ganze Zeit auch so rumblödeln, rumschreien und die Stars machen. So, geht nicht.
Einfach nur überleben. So.
Ja, genau, einfach nur das Durchziehen jetzt und da die Kohle scheffeln. Und das war ja auch noch so eine Sache. Ich konnte noch nie wirklich mit Geld umgehen. So, das ging ja da bei der Bundeswehr schon los. Mhm. Ich habe da echt einen guten Sold gehabt, ne? Anstatt das zu sparen oder anzulegen oder irgendwas Schlaues damit zu machen, ich habe das komplett verhurt. Versoffen und verhurt.
Aber ist das nicht so auch so ein bisschen so, dass die Bundeswehr einen so ein bisschen dazu motiviert, das zu tun?
Ja.
Deswegen, also. Ich sag nicht, dass es irgendwie Gruppenzwang ist oder so, aber man wird in der Freizeit bei der Bundeswehr, so wie ich das gehört habe, nicht unbedingt dazu angehalten, besonders verantwortungsvoll sich irgendwie mit irgendwas. Das ist ja einfach nur so ein Haufen Trottel, die dann irgendwie in der Kaserne völlig abgehen. Irgendwie.
Ja klar, du gammelst in der scheiß Kaserne rum und du hast irgendwie... Und ich war auch noch in einem Schichtdienst, so. Das heißt also, mein Schlafrhythmus war völlig gefickt. Mir war totlangweilig. Also, ne, Grundausbildung war noch echt ganz cool, weil du halt da zumindest nur so sportliche Aktivität, dies, das, läuft. Aber da war das halt echt so, Alter, da hatte ich diese behinderten Nachtschichten. Und dann gießt du da raus, hast so eine Augenringe, ja. Und die ganzen in der Grundausbildung antrainierten Muskeln, ey, ich war im Schrank, ne, und plötzlich war ich einfach nur fett. So. Okay.
Surprise.
Surprise, motherfucker. Ich war plötzlich einfach so, alles so Rolle, 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 Rolle. So, und das ging gar nicht, ey. Und das, ja, das ist wirklich so, durch pure, ungefilterte Langeweile wurde ich quasi dazu animiert, mein Geld total sinnlos auszugeben für irgendeinen Scheiß, ey. Das war ganz schrecklich. Wie gesagt, das hat es halt auch nicht besser gemacht. Und als ich dann quasi meine damalige Freundin gesagt hat, so, ich hab da keinen Bock mehr drauf, dass du halt, weil ich war ja in Nordholz stationiert. Das heißt also irgendwie 2,5 Stunden Autofahrt, ne? Das war also quasi eine Fernbeziehung und nicht mal eine richtige Wochenendbeziehung, weil ich halt wegen dieser scheiß Schichtkacke irgendwie immer 6 Tage weg war, dann irgendwie 3 Tage zu Hause, dann wieder 5 Tage weg, dann wieder 4 Tage zu Hause und dann wieder 2 Tage weg und dann wieder 1 Tag zu Hause und so.
Kein Rhythmus.
Nee, ich hatte keinen Rhythmus und sie hatte keinen Rhythmus und das war halt zu viel und das ging nicht. Sie hört das wahrscheinlich eh nicht, aber ne, ich bin ja auch deswegen nicht mehr sauer, dass das euch jetzt gehen lassen so. Aber das war echt kacke, ne? Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Trennung halt so irgendwie sehr stark angeheizt hat, was dann später halt folgte. Und das war halt später bei mir nach der Bundeswehrzeit. Jetzt muss ich gerade mal selbst nachdenken, schnell. Ich hatte die Bundeswehr 2007. Ich habe ein furchtbar beschissenes Gedächtnis, es tut mir leid.
Die Daten sind nicht so wichtig wie eher so das, in welcher Reihenfolge es grob passiert ist, damit man so erkennt, was worauf folgt und was woraus sich ergibt so mäßig.
Ja, genau. Also das denke ich auch. Also ich mache mal einen kurzen Cut. Ich habe dann halt quasi nach der Bundeswehr, genau, war ich erstmal bei so einer Zeitarbeitsfirma, habe dann so einem shitty Callcenter gearbeitet, weil ich irgendwie Geld verdienen musste, weil ich hatte, naja, mein Konto sah nicht so praller aus, also musste ich da dringend irgendwie Nachhilfe leisten, ne? Und ich hatte keine Ausbildung, kein gar nichts, also habe ich halt shitty Callcenter-Job gemacht. Das war mega shitty.
Ja, ach was. Alter, das ist wirklich, das ist ja besonders für Leute, die nicht so extrovertiert sind, die Hölle eigentlich. Mm. Du kommst ja rein in diesen Raum und das ist wie so ein Bienenschwarm. Einfach
ja, so 1000 Leute und 1000 Signale und einfach nur alles so.
Völlige Reizüberflutung und dann musst du irgendjemandem irgendwelchen Scheiß andrehen, von dem du selber noch nicht mal überzeugt bist. Und wie sollst du ihm das verkaufen?
Ja. So. Und vor allem das Schlimme war, also das Gute und Schlimme war halt, ich war halt im Kundenservice von Alice, glaube ich, damals. Alice Hansenet, bevor die zu O2, glaube ich, rübergewechselt sind.
Ja.
Also erst Alice und dann Vodafone. Und das war richtig abgefuckt, weil das war halt gerade zu einer Zeit, wo sowohl Alice als auch Vodafone versucht haben, ihre Technik-Support-Hotlines und so outzusourcen an andere Leute. Weißt du, das auf der einen Seite musste ich nichts verkaufen. Auf der anderen Seite hatte ich dann die ganze Zeit Leute im Ohr, die ganze Zeit so so richtig so einfach Leute, die auch so, ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären sollte, so dass das Callcenter,
die, die auf dich pissig waren, obwohl du denen gar nicht weiterhelfen konntest.
Genau, richtig. So typisches, so richtig deutsch halt. Richtig hart deutsch. Selbst wenn es nicht Deutsche waren, waren sie super deutsch. Sie können zwar nichts dafür, aber Hurensohn, so eine Scharlatane, und ich sitze am anderen Ende der Leitung. Ich so,
und du musst das halt einfach einstecken.
Ja, genau.
Das ist halt der Service, den du ihnen bietest, das alles einzustecken und das alles nach Hause zu nehmen.
Genau.
Service an sich.
Das ist total schön. Ne? Ja. Das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob du hast du mal in so einem Callcenter gearbeitet?
Ja, ich habe sowohl an einem Callcenter als auch mal normal im Einzelhandel an der Kasse gearbeitet. Das ist vergleichbar, sodass du immer so nach vorne lächeln und dann gehst du mit dem ganzen Scheiß nach Hause, den du am Tag abbekommen hast. Ich kann mir vorstellen, dass es besonders jetzt so an Weihnachten, ey, wie viele Opfer das bringt im Einzelhandel, ey.
Ihr armen Schweine.
Ja, das ist echt fürchterlich. Also echt Respekt an jeden, der irgendwie die ganze Zeit mit Kunden zu tun hat, ganz ehrlich.
Ja, wirklich. Ihr tut Gottes Arbeit.
Genau, ihr seid echte Trooper.
Also deswegen, ich respektiere das auch. Mein Credo ist, ich bewundere Leute, die Dinge tun können, die ich nicht kann. Mhm. Ich meine, mittlerweile bin ich halt wieder so ein bisschen auf dem Weg dahin, wieder ein bisschen mehr so mit Leuten anzubandeln und mich halt weniger diese Maskenscheiße mal zu machen, aber es gibt keine Maske, die groß genug ist, dass ich ruhig auf einer Verkaufsfläche stehen kann und die ganze Zeit irgendwelche, ne, du hast halt, Kunden sind halt entweder richtig cool oder richtige.
Ja.
Ich will ein Wort sagen, weil ich sag's nicht.
ich kann so ein ganz langes Piep.
Ja, genau. Richtige Pieps, ey. Naja, deswegen, es war halt für mich so von Anfang an klar, dass ich mir dann irgendwie auch so während des Callcenter-Shitty-Jobs dann schon, habe ich mir schon überlegt, so, was will ich eigentlich machen, so. Und dann habe ich halt gesagt, ich brauche erstmal eine Ausbildung. Erstmal, so, ich hätte entweder Ausbildung oder Studium machen können, ne? Und ich habe halt gesagt, so, ich habe keinen Bock auf studieren, weil da muss ich wieder in eine Schule, da habe ich keinen Bock auf. Und das ist jetzt so, das ist jetzt quasi der Part, wo es bei mir losging mit dem ADS. Ich befürchte fast, ich hatte das schon als Kind. Was wurde bei mir nie diagnostiziert? Ich habe ja letztens meine Akten sortiert und so, ne, guckst dann deine Zeugnisse aus der Grundschule an und so. Und da steht halt auch dann drin so, ja, René ist halt irgendwie super unkonzentriert, aber halt überall gute Noten, ne? Und dann irgendwann, das shiftete langsam immer weiter weg von gute Noten, aber trotzdem mal so ein bisschen so in einer anderen Welt zu in einer anderen Welt, Punkt. So.
Yeah.
Und genau, und dann, was halt bei mir endete mit einem richtig beschissenen Abi, was halt eine zweite Sache war, deswegen ich Studium quasi für mich flach fiel. Und dann, naja, dann ging es halt los und habe ich halt gesagt, so, okay, mach ich halt eine Ausbildung. Habe ich halt überall Bewerbungen geschrieben und so. Habe halt irgendwie nicht so darauf geachtet. Ich habe einfach nur, hier bewerbe ich mich, Ausbildung, Bürokaufmann, mir egal. Und irgendwann kriege ich eine Antwort von Karstadt in Essen, die dann sagen so, ja, wir würden Sie gerne zum Bewerbungsgespräch einladen in Essen. Und ich so, Essen?
Ja.
Nordrhein-Westfalen.
Okay. Das ist ja ein Bot.
Ja, genau, das ist ein Bot. Okay, gut, dann war ich halt ein Bot, ne? Und dann bin ich halt zwischen den Weihnachtsfeiertagen oder vor den Weihnachtsfeiertagen noch im abgefucktesten Winter, das war 2009 oder 2010. So richtig abgefuckter Winter mit irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Meter Schnee oder so. Richtig schlimm. Mit der Bahn runtergetingelt nach Essen zu einem Assessment Center, wo ich mich echt gut geschlagen habe. Ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, was ich da gemacht habe. Aber es war wohl gut genug, dass sie gesagt haben, du hast die Stelle. Aber wärst du auch bereit, dafür nach Essen zu ziehen? Und ich war halt völlig fertig. Ist nur so, okay. So, warum nicht? Und dann fahre ich halt zurück mit der Bahn nach Hamburg. So, ich so, oh fuck, ich hab grad eine Ausbildung in Essen fuck, ne? Und dann war wieder das Ding so, statt irgendwie langsam mit Bedacht einarbeiten, warm, Wechsel, so, kompletter Umzug, andere Stadt, komplett anderes Bundesland, 4 Stunden weit weg, ne? Und ich bin ja nach Essen gezogen dann in 2011 und hab dann meine Ausbildung bei Karstadt in der Hauptzentrale gemacht, als Kaufmann für Bürokommunikation.
Ist dir das schon öfters passiert, dass du in solchen Situationen warst, wo du erst im Nachhinein gecheckt hast, so, oh shit, das habe ich gerade getan,
ja,
eigentlich.
Okay. Ja, das ist normal. Das ist bei mir Normalität.
Okay.
Und es ist halt so, weil ich halt sehr, sehr impulsgesteuert bin. Ich bin halt so jemand, so ich sehe, irgendwas sieht gut aus und ich denke mir so, eigentlich? Aber ich brauche das, ne? Dann klick, ne? Und, dann, okay. Und so, wenn du meine Amazon-Bestellungsliste, so, okay. So viel Scheiß, den ich eigentlich gar nicht brauche, ne, aber wo ich halt trotzdem denke so, klick, ne, so, shiny.
Bei mir ist das so ähnlich, aber wenn ich halt so richtig hart in so einem depressiven Schub drin stecke und diesen Tunnelblick habe und einfach existiere, in Anführungsstrichen. Also nicht mal bewusst Dinge mache, sondern einfach nur sie so robotermäßig abarbeite. Und dann tauche ich aus diesem Nebel wieder auf irgendwann und merke so, oh, das habe ich gerade getan. Also ich kenne das irgendwie. Aber bei mir ist das tendenziell so ein bisschen damit verbunden, dass ich dann so richtig down bin und eh nicht so ganz auf der Höhe. Mhm. Und dann drifte ich irgendwie woanders rum, ja, statt im Hier und Jetzt zu sein.
Das ist, du bist halt gedanklich in so einer komplett anderen Welt, ne? Bei mir ist es halt nicht Depression, sondern Angst. Das ist halt bei mir dann Ängste. Das ist dann, wenn ich halt so Schiss davor habe zu versagen oder so. Oder halt, oh Gott, ich werde enden als der komplette Lebensversager, der niemals irgendwas auf die Kette gekriegt hat. Ey, ich muss das, ich mach das jetzt einfach.
Okay.
Und das ist dann halt bei mir dann der Tunnelblick, so, weil ich halt dann so Panik bekomme, dass ich halt einfach so, ich hab keinen Bock zu versagen, keinen Bock zu verlieren. Ne. Und dann wache ich halt, ne, wie bei dir, wache ich halt daraus auf so, oh, Zusage aus Essen, was? Ja. Oh, ich habe schon einen Mietvertrag für eine Wohnung in Essen, was?
Also ich meine, man kriegt Dinge anscheinend erledigt in diesem Zustand, wie es aussieht.
Ja, doch, das hat seine Vorteile. So krankhafte, selektive Wahrnehmung ist manchmal echt vorteilhaft. Aber manchmal ist es halt auch echt kacke.
Also du machst dir dann ja in dem Moment keine Sorgen darüber, dass du das nicht schaffst, was du am Ende auf einmal geschafft hast, oder?
Nee, ich mache mir Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn ich es nicht schaffen würde.
Das ist ein feiner Unterschied. Die Angst davor zu versagen hindert dich ironischerweise daran, im Hier und Jetzt zu sein, und dadurch schaffst du es irgendwie? Also
ja, genau.
So, das ist mega.
Das ist halt total weird. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Mein Hirn ist komisch. So, glaube ich, würde ich das mehr oder weniger bezeichnen.
Also du kriegst dann so eine Art Hyperfokus, aber merkst nichts davon.
Nee, ich habe so auch ultra viele Konflikte gehabt und bin ich aus dem Weg gegangen. So, jetzt letztens zum Beispiel, ich mache mal kurz einen Flash-Forward, Weihnachtseinkäufe. Mit meiner jetzigen Freundin habe ich halt Weihnachtseinkäufe im Carré gemacht in Wandsbek. Wie gesagt, ich hasse Menschenmengen. Menschenmengen sind gar nicht mein Ding. Und ich finde halt an Weihnachten gerade, sind vor Weihnachtszeit, sind Leute halt ultra aggro und richtig, richtige Pieps. So. Yeah. Und deswegen halt, so ist es halt kein Mensch. Ich bin jetzt nicht so ein Overwatch Reaper Main Typ, so, ich hasse alle Leute und alle Leute sind schlimmer. Nee, es ist einfach nur, Leute machen mir halt einfach Angst, wenn sie aggro sind. So, die gucken dann immer einen so an und du denkst so, was hab ich gemacht, ne? Und da war halt so eine Frau und deren Kind saß halt irgendwie so mitten im Gang auf dem Boden. So mitten auf dem Boden einfach so. Und ich habe nichts gesagt. Ne? Ich habe halt mit meiner Freundin gelabert, die ja rechts neben mir gelaufen ist. Und meine Freundin hatte auch keinen Bock. Und die hat auch die ganze Zeit so, oh Gott, die ist so voll. Und die Leute gehen mir auf den Sack. Ne? Und ich so, ja, und die gehen mir richtig auf den Sack. Ne? Und sehe halt dann so im Augenwinkel, dass da irgendwas sitzt. Dachte ich, das ist ein Hund. Und ich so, ich drehe mich um so, oh, mache ich, ne? Das ist alles, was ich mache. Und dann die Frau, also die Mutter, glaube ich, hat mich übelst angepöbelt. Ich habe das nicht mitbekommen. Null. Ich habe das irgendwie so, ich bin einfach an der vorbeigerannt. Die hat mich richtig angeguckt. Meine Freundin sagt zu mir so, Alter, die Frau, die hat da übelst angemacht. Hast du es gemerkt? Ich so, nö. Kein Plan.
Okay, krass.
Was wollte die denn, ne? So, ja, die hat dich übelst angeschissen, dass du irgendwie gerade fast über ihr Kind gestolpert wärst oder so, weil er so ein Geräusch gemacht hat. Ich so, echt? Das kann ich mitbekommen.
Okay, in solchen Situationen hat das ja wohl dann schon doch irgendwie seine Vorteile.
Ja, es ist halt nicht nur alles schlecht. Auf der anderen Seite, natürlich hätte ich mich auch entschuldigen können oder so, weil ich bin halt jemand so, ich mag es lieber eigentlich, mich dann zu entschuldigen, zu sagen, okay, mein Fehler, ne, lieber Konflikte beseitigen, ich bin halt pazifistische Pussy, ne, aber das habe ich gar nicht so. Und das hat schon seine Wurzeln, glaube ich, gerade so in dieser Phase gehabt, wo ich halt dann irgendwie so, ach so, ich bin jetzt in Essen, oh, ich bin plötzlich in Essen, wie kommt das denn jetzt? Egal, jetzt bin ich in Essen.
Bleiben wir doch mal in Essen.
Bleiben wir halt einfach mal in Essen.
Was ist da passiert? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist da eine deiner düstersten Perioden überhaupt.
Oh ja.
Jetzt wird's, glaube ich, interessant.
Jetzt wird's richtig interessant. Also das alles war vorher, das war der Salat. So, und jetzt kommen wir zum Hauptgericht. Mhm. So ein richtig schönes Hauptgericht, eine dicke Wurst.
Dickes Ei.
Richtig dickes Ei. Also was passiert ist, ich habe halt diese Ausbildung gemacht und das war halt echt chill. Die Ausbildung habe ich in einer Abteilung gemacht, so Elektrogeräte, richtig nice. So, mein Chef war ein bisschen ruppig, aber nett. Die Kollegen waren nett, alles war nett. Ich habe halt so oberflächliche Freundschaften, Anführungsstrichen, Bekanntschaften halt, also ne, ich habe mit den Azubis gut zusammengehangen. Wir waren halt so irgendwie so Team halt, ne? Mhm. Waren
ja,
Team.
Das ist ja cool.
Genau. Und mit dem einen Azubi konnte ich ganz gut, mit dem halt die anderen überhaupt nicht konnten. Und ich war halt so jemand, so, ich so, der ist irgendwie ganz cool. Wahrscheinlich war ich halt selber, also im Deutschen wusste ich, bin ein bisschen krank im Kopf. Deswegen, ne, der war halt auch so sehr, sehr Ultra-Impuls, immer sehr so, oh, ne? Und ich so, wirklich auch so auf andere Leute? Ne? Und das war halt schon so der erste Gedanke, der so Inception mich so irgendwie im Kopf drin war plötzlich. Und ich so, wirklich auch so? Bin ich halt dann auch mal so wie so ein Kolibri? Und ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch geraucht noch. Ich rauche nicht mehr, seit einem halben Jahr ungefähr.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ist aber auch alles ein Ergebnis von dem furchtbaren Scheiß, der jetzt passiert. Naja, und dementsprechend war das dann halt so, ich habe halt irgendwie gemerkt, dass ich halt immer mehr geraucht habe plötzlich. So richtig, richtig viel. Also teilweise 2 Schachteln am Tag, ne? Und okay. Treppensteigen war plötzlich nicht so mein Ding. Und ich habe plötzlich auch aufgehört, mich bei Leuten zu melden, bei denen ich mich eigentlich melden wollte. Und ich habe das einfach vergessen so. Und habe halt so minimalsten Kontakt zu den Azubis gehabt.
So sozial isoliert nach und nach.
Ja, genau. Und ich habe halt irgendwann auch so, ich bin halt entweder so 1 bis 2 Mal im Monat, zumindest habe ich mal versucht nach Hause, als ich hier nach Hamburg zu fahren, meine Eltern zu besuchen, Leute zu besuchen, irgendwie hier auf den Kiez zu gehen. Und dann hier in Hamburg war wieder alles okay. Dann war das irgendwie so, boah, ich kann atmen so. Aber ich habe halt nicht darüber geredet, was ich denn essen mache, beziehungsweise nicht mache, ne? Also eigentlich dann nur so oberflächlich, also ja, läuft alles, ist gut, ne? Punkt. Und mich ansonsten nur bei meinen Eltern gemeldet, auch wenn ich Geld gebraucht habe, weil ich halt zu dem Zeitpunkt halt, ne? Geldprobleme. Das hat sich in Essen halt 10-facht gefühlt. Naja, und dann irgendwann kommt halt die Abschlussprüfung und ich mache die Abschlussprüfung und bestehe die echt ganz gut. Ich war selbst von mir überrascht. Ich habe die Berufsschule richtig gut geschafft, obwohl ich kaum gelernt habe, weil ich da zu dem Zeitpunkt bereits richtig starke Depressionen hatte und richtig schlimme Phobien auch hatte, richtig schlimme Angstzustände, weil ich wusste halt nicht, wie es weitergehen sollte. Ich so, bin ich jetzt die ganze Zeit jetzt hier im Pott, ey? Weiß ich nicht. Oder will ich nach Hamburg zurück oder was mache ich jetzt, ne? Keine Ahnung, ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon angefangen, sehr stark abzunehmen. Mehr geraucht, weniger gegessen, weniger kommuniziert, weniger rausgegangen und nicht gelernt, kaum geschlafen, trotzdem irgendwie die Prüfung mit einem 2er-Schnitt abgelegt, also läuft. So schriftlich war okay, aber die mündliche war halt sehr, sehr gut, weil ich halt immer mündlichen wieder Maske auf. Nur ich bin selbstsicher, ich weiß, was ich tue. Huhuhu, guck mich an, ne? Ich bin stark. Und dann da nach der mündlichen Prüfung Maske wieder ab, angefangen zu heulen, ne? Und ich so, oh, scheiße, jetzt ist die Ausbildung vorbei, was passiert jetzt, ne? Und dann wurde ich halt übernommen in eine andere Abteilung in der Hauptverwaltung bei Karstadt und mein Chef dort, also der war halt auch ruppig, aber halt mein voriger Chef war halt irgendwie so cool, der war halt so nett, der war halt immer auch so mal so, jedes zweite Wort war scheiße, auf den Sack. Aber der hat das nie an mir oder an irgendwelchen Kollegen ausgelassen.
Okay, das ist wichtig. Das genau. Ist halt der Unterschied.
Genau, der hat das irgendwie so ein bisschen nach quasi nur in seinem Büro halt so projektildurchfallmäßig einfach irgendwie rausgelassen, ne? Mhm. Und der andere war halt anders. Der, ne, da sind wir wieder bei feinen Unterschieden. Der hat das halt an mir und einem Azubi, also einem anderen Azubi ausgelassen. Richtig schlimm. Vor allen Dingen an mir. Also der Azubi-Kollege, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der war halt richtig cool. Mit dem habe ich auch heute noch Kontakt. Ich müsste eigentlich auch, Marlon, ich schwöre, ich melde mich irgendwann bei dir. Aber sorry, falls ich mich die letzten Tage nicht gemeldet habe. Wir haben eigentlich vor, dass ich nach Essen komme und wir dann zusammen Hähnchen essen gehen. Also müssen wir noch machen, auf jeden Fall. Jetzt ist es im Internet.
Ganz kurz.
Also Marlon war halt so quasi da meine Stütze. Der hat mir immer dabei geholfen, meinen ganzen Scheiß, den mein Chef mir da aufgedrückt hat, dass es teilweise so unstrukturierte Scheiße einfach war. So einfach so, mach mal das und das.
Also teilweise Jobs, die er eigentlich selber erledigen müsste?
So, die irgendwer überledigen müsste, der mehr Expertise in dem ganzen Scheiß hatte als ich. Mhm, weil ich war gerade frisch aus der Ausbildung raus, ne? Und dann stell dir mal vor, du machst deine Grafikdesign-Ausbildung, ja? Und du bist gerade raus und dann fängst du, keine Ahnung, jetzt nicht bei Rocket Beans, sondern irgendwo anders an. So in so mittelständischer, schieß mich tot Betrieb, ne? Und das Erste, was dir um die Ohren gehauen wird, ist, mach mal unsere neue Werbekampagne, die muss innerhalb von einer Woche fertig sein.
Ja, das geht nicht.
Genau. So, und das war im Prinzip das. Hier, diese und diese Abteilung, so, mach das mal fertig. Innerhalb von 2 Wochen will ich sehen, dass es fertig ist. So nach dem Motto. Und ich so, das geht nicht.
Ja, also wo fängt man überhaupt an? So?
Ja, das war halt meine Frage an ihn. Und er so, ich weiß nicht, ich muss zu einem Termin. Und das war halt jedes Mal. Und dann natürlich wurde ich halt nicht fertig. Hab dann irgendwie den Kontakt zu ihm dann irgendwie versucht zu meiden. Bin halt, der kürzere Weg zum Klo war halt an seinem Büro vorbei. Und ich habe extra den langen Weg zum Klo genommen, wenn ich auf Toilette musste. Aber weil ich keinen Bock hatte, an seinem Büro vorbeizugehen, weil ich Schiss hatte, dass er mich anspricht, ne? Richtig schlimm. Und dann irgendwann, natürlich irgendwann packt er mich, ne? Und sagt dann so, was ist jetzt los? Ich will jetzt Ergebnisse sehen. So, und ich zeige ihm dann die ersten Ergebnisse und man merkt übrigens daran, dass ich jetzt anfange zu stottern, dass es mich überhaupt nicht mitgenommen hat. Und,
lass dir Zeit. Krass, ey.
Ja, und das ist halt so, dass jeden Tag, jeden fucking Tag, zwischendrin war er dann wieder so guter Cop-mäßig, wo er dann sagt so, ja, so die eine Sache hast du gut gemacht, wo ich dann aber da gestanden habe und gedacht habe so, schrei mich doch an, ich sag, dass ich immer Scheiße gebaut habe. Und dann sagt er nichts. Und ich so, okay, gut, ich gehe dann mal, okay? Ja, okay. Geht halt raus aus dem Büro, 5 Minuten später klingelt mein Telefon, der so, komm mal in mein Büro, und dann gehe ich in sein Büro und dann fängt er mich wieder an zu pöbeln, ne?
Das ist ja richtiger Mindfuck, Alter.
Das war übelster Mindfuck. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich dachte so, was zum Fick? Und das Ding ist, ich konnte nicht zum Betriebsrat gehen und mich da beschweren, weil rate mal, wer im Betriebsrat saß.
Fuck.
So,
fuck.
So, was macht man da? Ne? Und ich,
oh, Mutterficker, ey.
Richtig schrecklich, ey. Und ich hab das halt, ich hab das meinen Eltern natürlich nur so, weil man angerufen, da habe ich mit denen irgendwie zweimal die Woche telefoniert, ne? Und ich so, immer wenn die gefragt haben, wie läuft's bei dir so, ne? Arbeit, so die übliche Frage, ne? Und meine übliche Antwort war dann so, gut.
Aha, ja, wo fängt man da überhaupt an?
Ja, ne, wie willst du das beibringen so? Und dann irgendwann haben mich meine Eltern halt dann in Essen besucht, also physisch besucht, als sie waren da, was ich halt auch wollte, weil ich dachte so, ich weiß nicht, wie ich das denen am Telefon sagen soll, ich habe keinen Plan. Und dann waren die da und meine Mutter sagt so, Alter, wie siehst du eigentlich aus? Und ich so, weiß ich nicht, wieso? Und dann gucke ich in den Spiegel, richtig eingefallene Wangen, eingefallener Hals, alles, ich bin auf die Waage gegangen, 52 Kilo. Und mein Normgewicht sind so 75, 80 Kilo in der Dreh, ne?
Holy fuck, Alter.
Und ich hab dann irgendwie da erst so diese Realisierung gehabt, plötzlich so, was geht ab? So, was ist das? Ich war in diesem Nebel drin, wo ich einfach diese ganze Scheiße einfach ertragen habe und einfach dieses ständige von diesem Arschloch, ne? Ich hab das nicht mitbekommen. Ich war immer so zerfickt im Schädel. Ich hab das einfach ertragen. Es war so wie so eine, keine Ahnung, wenn du so eine, so Cops oder sowas, so eine Reality-TV-Serie mit so Polizisten siehst, so, wo sie dann irgendwie so einen besoffenen Hillbilly-Mann aus dem Wohnwagen rausziehen und dann die Hillbilly-Frau, die auch besoffen ist, so, I can't leave him, I love him. Und du siehst halt so durch diese blurry faces, siehst du halt trotzdem noch überall die blauen Flecken und hier läuft ihr Blut irgendwie raus und sie rotzt dabei einen Zahn aus. Ey, so habe ich mich gefühlt und ich konnte das nicht. Und dann haben meine Eltern halt auch gesagt, das geht so nicht. Alter, du siehst richtig, richtig scheiße aus und dir geht's beschissen und du redest kaum. Ich hab die ganze Zeit im Prinzip nur noch so geredet, weil ich ja nicht mehr sah. Ich wollte ja noch nicht mehr mit Leuten so richtig kommunizieren. Weil ich hatte halt Schiss, wenn ich halt irgendwas sage oder irgendwer von mir irgendwelche Ergebnisse erwartet oder so. Ich kann nur versagen, so, ich kann nur verkacken. So, und das war halt so dann dieser umgedrehte Tunnelblick, so, ist mir egal, was ich mache, ist eh scheiße. Ja. Und ich war in diesem Nebel, in diesem Tunnelblick für fast ein halbes Jahr. Und ich habe das nicht gereilt. Ich erinnere auch kaum bis gar nichts mehr aus dieser Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis zu dem Tag, wo meine Eltern aufgeschlagen sind und gesagt haben, so, guck mal in den Spiegel. Und ich in den Spiegel gucke und ich einfach nur dieses unrasierte, eingefallene, so tiefe Augenringe habende Gesicht sehe und denke so, das bin ich. Ich. Wer ist das?
Fuck, ey.
Und ja, das war dann so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, so, alles klar, ich muss Bewerbungen schreiben. Und dann, da war ich plötzlich produktiv, so. Und dann bin ich im 10. Gang, hab immer noch nicht geschlafen und sehr wenig gegessen und sehr viel geraucht, aber hab zumindest angefangen, produktiv zu sein, so. Hab dann am Arbeitsplatz angefangen, Bewerbungen zu schreiben, so richtig plakativ, dass er das auch sieht, so, fick dich, ne, so. Und,
oh Gott.
Und der hat mir auch tausendmal mit Abmahnungen und Aktennotizen gedroht für irgendeinen Kleinscheiß. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich jetzt das mache, das macht den Kohl auch nicht fett, ist mir egal, ne? Und hab dann tatsächlich dann eine Zusage gekriegt für ein Bewerbungsgespräch bei Butnikowski, also bei der Hauptzentrale hier in Wandsbek. Und bin dann dahin gefahren im Dezember 2014, ja. Und hab dann da mich ganz gut verkauft wieder, ne? Maske auf. Ich bin sehr zuversichtlich, ich bin selbstsicher, ich bin ein sicherer, selbstsicherer Mensch. So.
Aha.
So, achten Sie nicht darauf, dass ich ein bisschen dünn im Gesicht wirke, es liegt an der Sonne. Ne? Ich habe so gute Leistungen abgeliefert so, und die dann so, ja, cool, du bist der perfekte Mann, dich brauchen wir, du kriegst den Job. So, da haben die Dame schon die Zusage gegeben, ne? Und dann später nochmal telefonisch. Und ich so, ja, yeah, geil, sofort Kündigung geschrieben. Auch da bei Karstadt direkt Kündigung geschrieben, wie wieder dabei im Prinzip die ganze Zeit anguckt, wie gefällt dir das, ne?
Und, nice.
Und dann eben so die Kündigung auf den Tisch geknallt, so, Butni nimmt mich, bin ab Januar weg, ne, so. Und,
okay.
Und hab dann irgendwie innerhalb von nicht mal einem halben Monat oder so den ganzen Umzug, die Kündigung von der Wohnung, alles Mögliche dann im Prinzip dann so in einem Rutsch dann quasi fertig gemacht und bin dann wieder rübergezogen zu meinen Eltern. Und hab dann bei Butni angefangen in 2015. Naja, und dann bin ich halt dann quasi zurückgezogen, hab dann bei meinen Eltern gewohnt für 3 Monate, bevor ich dann im Mai dann wieder umgezogen bin in eine eigene Wohnung. Dann war ich ja bei Butni und hatte diesen fantastischen Sachbearbeiterjob, der richtig cool war. Die Leute waren alle super nett und ich konnte wieder so ein bisschen weniger Maske zeigen. Das lief alles so gut, dass ich irgendwann dachte, das ist nicht richtig, irgendwas ist falsch. Das kann nicht sein, dass das alles so gut ist.
Das wirkt im Vergleich zu dem davor so surreal wahrscheinlich, ne? Irgendwie
ja,
so,
genau. Richtig.
Wenn man so ein halbes Jahr von dieser Scheiße ertragen hat und dann, es ist zwar scheiße, aber es ist so vertraute Scheiße. So.
Ja, genau. Du hast dich dran gewöhnt. Und plötzlich ist es halt wieder, ne? Anpassung. So, jetzt das. Und ich weiß nicht, ich habe ganz coole Aufgaben da gehabt und die Kollegen waren alle nett und das war perfekt. Und dann eines Tages habe ich aufgehört zu schlafen. Und eines Tages habe ich aufgehört zu essen. Und eines Tages habe ich angefangen, wieder mehr zu rauchen. Und eines Tages habe ich dann auf dem Klo in der Butnikowski-Hauptzentrale eine Panikattacke bekommen. Naja, und dann hat sie das quasi erledigt. Ne? Und ich weiß nicht, es war halt so, dieser ganze Build-up zu diesem, dass ich halt dann so Panik gekriegt habe und angefangen habe, so richtig am Rad zu drehen, auch so dann ganz offen zu erzählen, so, ich habe Depressionen, ich kann das alles nicht, ne? Und das irgendwie auch so offen den Leuten einfach ins Gesicht, so, ich kann das nicht, ne? Aber René, die letzten paar Wochen ist einwandfrei hingekriegt. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach nur mit mir reden. So, ne, meine Kollegin damals zu mir, so, ich kann das nicht, ich kann nicht mit dir reden, ich habe Depressionen, ich bin krank im Kopf, ich bin krank, ne?
So richtig so eine Schallplatte, die so gelockt ist.
Ja, so richtig so hyperventiliert und einfach, es geht alles nicht, ich kann das nicht, ne? Und
okay, krass.
Dann haben meine damaligen Chefs haben mich dann zu sich ins Büro und so, René, geht's dir gut? Ich so, nein, mir geht's beschissen. Und so, ja, ansonsten melde dich doch einfach krank und komm erstmal runter und wir gucken dann nächste Woche, wie es wird. Ich so, okay, ich melde mich krank. Ne? Ich gehe dann also nach Hause, chill erstmal, runterkommen. Bin erstmal zum Arzt gegangen, hab gesagt, ich habe Depression. Meine damalige Hausärztin zu mir so, ja, Depression, das ist schlimmer als ein Tumor. Bing!
Okay, das ist immer da.
Du kannst mir nicht alles.
Du hättest mit der Angststörung anfangen sollen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ich hätte dir wahrscheinlich sagen sollen, ich habe ein bisschen Angst davor, mich immer neuen Scheiß anzupassen und immer wieder so Leuten entgegenzutreten und ihnen wieder und wieder zu sagen, was bei mir Phase ist. So, ich und stattdessen also, habe ich so gesagt, ja, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Depression, so und diese Form. Das ist wie Krebs!
Da habt ihr es, Leute.
Ja, so. Und das ist also, Depressionen sind AIDS. Jetzt wisst ihr es. Super AIDS-Krebs. Und ich saß mir ihr gegenüber, ich hab sie angeguckt, ich so, what the fuck? Kannst du sowas mir einfach so, ich so
sehen? Das ist keine Lösung für das Problem. Das
Nein.
Macht es nicht so wirklich
das besser. Schlimmer. Sie hat mir dann sofort Sertralin aufgedrückt. Sertralin ist ja quasi Baby's First Antidepressivum, so.
Ja, okay.
Und dann nicht mal wie so eine, keine Ahnung, Einstiegsdosis von 50 Milligramm. Boom, 100 Milligramm, direkt. Nehmen Sie aber mal schon mal anderthalb Tabletten von der Scheiße. Und ich so, okay. Und hier sind irgendwie 20 Kliniken, da können Sie sich aufnehmen lassen. Ich so, okay. Ne? Rufen Sie einfach mal, ob die freie Plätze haben. Ich so, kann ich nicht einfach irgendwie einen Psychiater? Kennen Sie keinen Psychiater? Nein. Sie sind depressiv und wenn Sie depressiv sind, müssen Sie in eine Klinik. Das ist
aber sehr stark vereinfacht irgendwie.
Ja, und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt war ich bereits schon so abgefuckt, dass es mir egal war. Und ich so, okay. Und dann bin ich zu meinen Chefs und so, meine Ärztin will, dass ich in eine Klinik gehe. Ja, das ist doch ein guter Weg, René. Das ist ein guter Weg. Melde dich am besten für nächsten Monat krank. Ich so, okay. Weil ich da mit meiner Familie in den Urlaub fahren wollte. Und ich habe dann mir da Urlaub genommen. Und die wollten nicht, dass ich meine Urlaubstage dafür verschwende. Und da wusste ich bereits schon so, okay. Ich komme aus Italien wieder. Und dann wird eine Kündigung auf dem Tisch liegen. Was passiert? Ich bin in Italien im Urlaub. Hatte zuvor meiner Familie gesagt, was da abgegangen ist. Und was Phase ist jetzt bei mir. Und worin das alles liegt. Und natürlich, ne, so die erste Reaktion ist natürlich erstmal so, was laberst du für einen Scheiß, ne? Hm. Du hast doch alles gut, ne? So die typischen Dinge, die man dann hört, ne? Damals war ich ihnen sehr, sehr böse dafür, dass sie das nicht akzeptiert haben, dass sie das nicht gereilt haben. Hm. So, du kannst alles Mögliche haben, aber es kann dir trotzdem beschissen gehen. Das ist nicht schlimm, traurig zu sein.
Es ist halt auch keine Garantie dafür, dass man glücklich ist, nur weil man einen Job hat oder ein Kind hat oder nur weil man ein Haus hat oder so.
Das sind Faktoren, aber es ist kein Grund. Hm. Und ich meine so, klar, manchmal ist man halt einfach traurig, manchmal ist man halt einfach so verärgert, manchmal ist man halt salty, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie man will. Das war halt aber direkt so, ich habe halt dann einfach mal komplett alles fallen lassen und das war halt so, von einem Moment auf den nächsten denkt alles in deinem Körper einfach, fuck it, jetzt lass ich die Hosen runter, ne? Und dann, das waren halt einfach so ungefiltert alle möglichen Gedanken und die habe ich dann einfach meiner Familie so hart ins Gesicht gebrezelt, dass ich halt auch sehr stark, so wie gesagt, ich habe viel verdrängt von der Zeit in Essen, aber halt so ein paar Dinge kam plötzlich zurück, so dass ich halt sehr starke Suizidgedanken halt auch hatte, ne? Und dass es einen Moment gab, wo ich mit meinem Auto damals gegen den Brückenpfeiler fahren wollte, weil ich einfach nicht mehr wollte. Und das Einzige, was mich abgehalten hat davon, war der Gedanke, ich frage mich, was Marvel im MCU demnächst macht. Und das ist das Einzige, was mich damit so, das ist kein Scheiß. Und ich meine, jetzt mittlerweile interessiert es mich jetzt eher weniger.
MCU steht für Marvel Cinematic Universe.
Genau, richtig. Also mich interessieren jetzt eigentlich nur noch die Netflix-Serien von Marvel. Der Rest ist eher so für mich.
Damals
so
waren die Filme ja noch nicht so allgegenwärtig, so wie heute.
Genau.
Damals denkt man sich so, oh, was werden sie wohl? Ja, genau. Das hat dich davon abgehalten.
Ja, das mich hat davon abgehalten, dass ich den Trailer damals zu Guardians of the Galaxy, glaube ich, sogar gesehen habe. Und dachte so, oh, das sieht cool aus, das will ich sehen. So, und ich habe einfach nur gedacht, so, ich weiß nicht, das war nicht mal irgendwie so ein Gedanke, so, ich will dafür weiter ableben. Sondern das war halt einfach nur, ich frage mich, was die jetzt nächstes machen. Huh, cool. Und dann plötzlich so, bing, war ich wieder zurück in der richtigen Welt. Ich so, Bremse, ne? Und so um 2 Uhr morgens gegen eine Brücke zu knallen, Naja, ich weiß auch, woher das kam, weil ich irgendwie eine Woche vorher oder so das erste Mal Gegen die Wand gesehen hatte von Fatih Akin. Sehr, sehr guter Film, nebenbei erwähnt. Da geht es um zwei Deutsch-Türken oder zwei Türken, die in Deutschland geboren sind. Die eine wird gespielt von Sibel Kikili und der Mann gespielt, ich komme nicht mehr auf den Namen.
Moritz bleibt treu wahrscheinlich oder so.
Nee, es war auch ein Türkisch. Wahrscheinlich Moritz bleibt treu.
Moritz bleibt treu oder Til Schweiger.
Ja, oder Til Schweiger spielt einen türkischstämmigen Immigranten. So.
Das macht er im Notfall auch.
Ja, genau. Hauptsache ist eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung.
Drei Ohr Türken.
Ja, mit Türken. Vater, Tochter, was geht mit dir?
Ah, oh, perfekt.
Ich müsste an dieser Stelle sagen, dass Knocking on Heaven's Door wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme ist. Und Moritz bleibt treu spielt der Abdul, ein Profikiller.
Okay.
Deswegen hat das gerade so schön gepasst. Nee, aber es ist halt ein Film, wo es halt um zwei türkischstämmige, geht halt um zwei Migranten, die halt in Deutschland leben, also in Hamburg genau genommen. Und am Anfang von Gegen die Wand gibt es eine Szene, dass der männliche Hauptcharakter übelst laut Depeche Mode hört und dann sich übelst einen hinter die Binde kippt und dann mit seinem Auto halt gegen eine Betonwand fährt.
Mhm.
Das ist die erste Szene des Films, du hast halt von oben so einen Shot und da siehst du halt dann das Auto von unten ins Bild fahren. Bam, volle Möhre in die Wand fahren und dann einfach nur der Titel gegen die Wand. Und ich dachte so, das ist cool. Und ich wollte das halt eine Woche später dann einfach mal nachmachen. Also, weil ich einfach gedacht habe, so, das ist halt so eine richtig schöne, abgefuckte Art und Weise. So, es hat irgendwie was Romantisches und dass ich irgendwie gedacht habe, so, hey, vielleicht durch meinen Tod kriegt der Film vielleicht noch mehr Fans. So.
Ja, das ist ein bisschen.
Das wäre, ja.
Man
kommt auf dumme Gedanken.
Bei mir ist das tatsächlich, also ich hatte auch irgendwann mal so einen Gedanken, das ist halt so, meine romantische Fantasie war mit so einer richtig fett glänzenden, vergoldeten Desert Eagle und so schön so einen riesen Eumel mir in den Mund schieben und abdrücken und dann halt es so. Der Schuss halt noch so da. Und ich denke mir so, was ist das für ein kitschiger Scheiß? Das ist so ernsthaft. So, das ist auch kein Plan. Das ist einfach nur so, ja, naja. Aber auf jeden Fall, allein der Gedanke hat mir Angst gemacht und ich habe dann bei uns im Krankenhaus angerufen.
Hm.
Und dann hatte ich auf einmal nach einer Woche einen Termin, statt so wie wenn du normal irgendwie versuchst, einen Therapeutentermin zu finden, dass du erstmal auf so eine Warteliste von 6 Monaten kommst. Ja. Sobald du sagst, ey, ich habe Selbstmordgedanken, okay,
yes. Läuft! Okay, Leute, wir müssen hier ein bisschen uns beeilen.
Dass man erst so weit kommen muss irgendwie, um irgendwie vernünftig behandelt zu werden, das ist echt schon krass irgendwie.
Ja, aber es ist sehr deutsch, finde ich. Also deutsch, nicht deutsch, sondern deutsch.
Das ist ein feiner Unterschied.
Ja, das ist ein feiner tonaler Unterschied. Das Ding ist halt einfach dieses so, erst wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, dann sollte man vielleicht mal was machen. So.
Ja.
Ich habe das damals mitgetragen und ich habe das dann einfach alles so total ungefiltert meiner Familie gegenüber rausgelassen und die haben mich alle angeguckt, als wäre ich vom Mars. Ne? So. Und das war halt so, es war befreiend, aber sehr, sehr traurig und mir ging es gar nicht gut. Und naja, natürlich, ne, im Urlaub gefahren, haben wir erstmal einen Monat lang so getan, als wäre das alles nicht passiert, ne.
Mhm.
Ich habe mein Sertralin brav genommen, ich war brav in meinem Nebel aus Serotonin, Wiederaufnahme, Blockungsgedöns, ne. Ah, mir ist alles lag, so. Und komm mal wieder zurück nach Hause, boom, liegt die Königin von Butnia auf dem Schreibtisch, ich so, nice, also das ironische nice. Und dann ich so meine Mutter angerufen, rat mal, was bei mir gerade auf dem Schreibtisch liegt. Und weil das halt alles so dieses, du hast doch alles, warum regst du dich denn auf, du hast doch einen guten Job, scheiße, ne? Ich wusste, dass das halt kommen würde, dass es natürlich dann als ein großes Hallo noch Wiedersehen gab, als ich dann denen gesagt habe, naja, ich habe den Job verloren, ne? Jo, und was darauf folgte, ist ja jetzt für mich ein bisschen schwer zusammenzupuzzeln. Ich kann das in wenigen Worten versuchen zusammenzufassen. Ich muss ein bisschen vorgreifen. Es gibt im Japanischen einen sehr schönen Ausdruck. Also der ist nicht schön, das Gegenteil von schön. Aber
Er fasst zusammen,
was bei mir abgegangen ist in diesen 3-4 Monaten, die danach folgten. Er nennt sich Hikikomori, das bedeutet so viel wie sich ausschließen oder sich wegsperren. Und es ist ein Phänomen, was vor allen Dingen in Japan, so unter Anfang 20ern, Teens quasi, ausgelöst worden ist.
Hauptsächlich von Männern, ne?
Genau, ist junge Männer.
Problem, ja.
Genau, es sind vor allen Dingen junge Männer. Was das im Prinzip bedeutet, ist, dass du unter dem Druck der Gesellschaft, unter dem gesellschaftlichen Druck, ja, du musst das, du machst das, dann machst du das und dann musst du das machen, dann hast du alles geschafft, so, und dann pflanzt du einen Baum, holst den Hund, deine Frau kalbt irgendwie 3-4 Kinder, läuft, alles ist gut, ne?
genau, das ist doch der Plan.
Das soll der Plan sein, so, wenn du halt merkst, dass du diesem Plan nicht gerecht wirst. In Japan ist es halt auch so, dass halt viel Erwartungshaltung der Eltern gegenüber ihren Kindern ist. gerade gegenüber ihren Söhnen, weil die müssen dann ja natürlich das Geld für die Familie ranschaffen und dafür sorgen, dass sie vor die Kinder kalbt und so. Und viele wollen das halt einfach nicht oder sehen das halt irgendwie bedroht, sobald solche Gedanken wie Depression oder sowas dazwischen funken so. Und gehen dann nicht mehr zur Uni, gehen nicht mehr zum Job und schließen sich halt bei ihren Eltern zu Hause in ihrem Zimmer ein oder halt bei sich in der Wohnung. Und dann ist es natürlich so, dadurch, dass halt alles so sehr krass bevölkert ist, fällt das dann nicht so auf, dass du halt plötzlich einfach fehlst. Die meisten bleiben dann dort schon ein paar Jahre, Jahrzehnte. In Japan schätzt man die Dunkelziffer von diesem Hikikomori ungefähr auf 3 Millionen, 4 Millionen. Das muss ich einfach mal vorstellen. 4 Millionen Leute auf einem Inselstaat, die einfach weg sind. Du weißt, wo sie sind, aber du weißt nicht, ob sie noch leben. Du weißt nicht, was sie gerade machen. Keine Ahnung, ne? So die.
Aber komplett isoliert.
Komplett.
Sozialer Rückzug, so richtig.
Genau.
Das war doch irgendwie so, die konsumieren Medien im Grunde genommen so exakt. Bei sich allein und machen aber eigentlich nichts anderes vom Dinge.
Genau. Von der Mutter kriegen sie halt dann die ganze Zeit das Essen zugeschanzt und Geld und so, damit sie halt ihre Miete bezahlen können, falls sie nicht bei ihren Eltern wohnen. Und wenn er die ganze Zeit von den Eltern dann dahingehend unterstützt, so, vielleicht kommt er ja irgendwann von selbst wieder raus, ne?
Mhm. Das ist immer eine gute Idee.
Das ist eine super Idee. Das funktioniert immer. Es ist noch nie schlimm geendet. Und bei mir war das dann so, ich habe das dann auch gemacht. Mhm. Ungefähr für 4-5 Monate circa. Und ich war eigentlich nur draußen spät abends, wenn es dunkel war, weil mich dann niemand sehen konnte. Und dann war irgendwie so einmal pro Woche zum Einkaufen oder so. Und dann habe ich Kapuze tief ins Gesicht gezogen und hat wieder nur so geredet. Und dann halt, ne, die ganze Zeit dann so mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze dann so mich die Ging gerannt. Ich glaube, den längsten Gang, den ich gemacht habe in der ganzen Zeit, war halt einmal zum Arbeitsamt, um dort ALG zu beantragen. Das war, glaube ich, der abgefahrenste Arbeitsamttermin, den ich jemals in meinem Leben hatte. Ich erinnere mich daran, dass ich einem Typen gegenüber saß. Und er sitzt an seinem Schreibtisch und hinter ihm ist so ein Wandschrank, so eine Kommode. Und da war dann halt so ein riesiges, so diese Buchstabendinger, diese Briefbeschwerer, die du halt irgendwo hinstellen kannst, ne?
Mhm.
So Deko-Shishi. Und da stand riesengroß Jesus drauf, ne? Und,
nice.
Und ich sitze da ihm gegenüber, ne? Und sich wieder mal unrasiert, stinke, nicht gewaschen, gar nichts. Ich so, ich will mein Arbeitslosengeld. Und nein, ich will mich nicht um den Job bemühen. Denn ich habe Depression. Hier ist das Attest von meiner Hausärztin, die sagt, ich habe Depression, Krebs. Ne? Und er sitzt dann so, er so, ja, natürlich kann ich das total nachvollziehen, bla 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 bla. Ne? Und dann versucht aber trotzdem, ja, trotzdem, sie müssen sich auch noch weiter, sie müssen ja auch sich auch weiterbilden und dies und sie können ja auch dann gucken, ob sie vielleicht in eine Woche, sie können ja jetzt einfach mal eine Woche erstmal so Auszeit nehmen und dann können wir ja mal gucken, bla bla bla. Sein Gerede ist halt irgendwann für mich verwaschen, so wenn bei Charlie Brown die Erwachsenen reden.
Mhm.
Bra, 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 bra. Genau. So, ich habe nur noch Oboengeräusche gehört. Und hinter ihm war ein Fenster und vor dem Fenster stand ein Baum und dann Baum, da waren dann zwei Eichhörnchen, die sich gegenseitig über den Baum gejagt haben. Und das Einzige, was ich dachte in diesem Moment, war nicht irgendwie, ich muss diesem Mann jetzt zuhören, der mir gerade echt, der wollte mir helfen, der wollte mir echt gute Tipps geben, aber ich habe ihm einfach nicht zugehört. Ich habe diese zwei Eichhörnchen gesehen, dachte, die haben gleich richtig abgefuckten, flauschigen Eichhörnchen-Sex. So nichts anderes in meinem Kopf, so einfach nur. Ich frage mich, wie Eichhörnchen Sex haben. Ist das dann wie bei Füchsen, dass die dann so aneinander hängen? Oder?
Vor allem, wie schnell muss es sein? Weil
ja, wie schnell geht es? Genau, so wie schnell geht es? Ist da nicht
welche Frequenz reden wir? Taktrate von 150 BPM?
So wie bei Kaninchen. So brrr, ne? Keine Ahnung. Ne? Das war so der einzige Gedanke in meinem Kopf. Das ist irgendwie gerade viel interessanter als der Scheiß, den ich gerade mache. Und dann war mir fertig so, haben Sie noch Fragen? Ich so, nein, tschüss. Ne?
Okay.
Und dann habe ich dann so bam mit dem die Tür zugemacht, zack, Schlüssel rumgedreht, ich so, ich bleib jetzt hier. Und alles, was danach kommt, ist halt für mich so eine, ich weiß nicht, es war wie in dem Morrissey-Song, Everyday is like Sunday.
Mhm.
Es war wirklich so, alles ist halt so irgendwie so einfach durchgeflutscht und so. Ab und zu haben meine Mutter angerufen, lebst du noch? Ja, klick. Ab und zu bin ich zu meinen Eltern gefahren, um da zu essen, weil die haben das natürlich gesehen, dass ich die Wohnung nicht verlasse, ne? Und die wollten halt einfach nur so, komm doch einfach rum zum Essen. Ich so, okay. Dann bin ich in mein Auto gestiegen, weil Auto ist ja noch okay, weil das ist ein geschlossener Raum.
Mhm.
Dann bin ich Auto gefahren, kurz zu meinen Eltern, wieder Kapuze ins Gesicht. Die Nachbarn von meinen Eltern, die mich halt auch kennen, grüßen mich so, hallo René. Ich so, hallo. Ne? Nicht wirklich geantwortet, sondern einfach, ne? Kurz an den Tisch gesetzt. So kann das nicht weitergehen, kommt von meinen Eltern natürlich, ne? Du musst irgendwann auch mal wieder dein Leben voneinander bringen. Ich so, ich weiß, ne? Ja, ich weiß. Naja, und was mich im Endeffekt dann dazu gebracht hat, wieder rauszugehen, war halt dann, als meine Mutter dann irgendwann sagte, ich weiß, wie es dir geht. Und ich weiß, dass es gerade beschissen ist. aber du kannst das so nicht weitermachen und du brauchst irgendwas Produktives, du musst irgendwas Produktives machen. So. Das Ding war halt, normalerweise in Essen war halt für mich halt das Schöne, ich hatte halt meinen YouTube-Kanal und wenn es mir beschissen ging, habe ich für meinen YouTube-Kanal ein Video gemacht. Hat zwar niemand gesehen, weil mein YouTube-Kanal relativ wenige Abonnenten hat, so, aber es war halt für mich einfach nur so, ich konnte mich irgendwie austoben und ich konnte irgendwas machen. Ich habe halt selbst in dieser Zeit, wo ich die Wohnung nicht verlassen habe, habe ich meinen YouTube-Kanal quasi gar nicht benutzt. Ich habe keine Songs geschrieben, ich habe keine Geschichten geschrieben. Ein Kumpel von mir kam relativ häufig vorbei irgendwann, weil ihm ging es halt auch zu dem Zeitpunkt beschissen und er wollte halt irgendwie, glaube ich, nur so eine Stütze haben oder vielleicht auch jemanden, dem es noch beschissener ging als ihm und deswegen, oder halt so genauso beschissen, weiß ich nicht, ne, weil gleich und gleich gesellt sich ja gern und der ist dann immer zu mir rübergekommen und hat mit mir zusammen Persona 4 auf der PlayStation 2 gespielt und hat mit mir über seine und über meinen Scheiß geredet, sowas uns halt gerade beschäftigt.
Okay.
Und das war halt echt so, ich glaube, ohne ihn wäre, hätte ich mich, glaube ich, auch, ich hätte, glaube ich, bin ziemlich sicher, dass ich mich, glaube ich, auch, dass was passiert wäre, weißt du, aber, ne, es ist, dass okay. da was, bestimmt was passiert wäre irgendwann,
oh wow.
Und halt wirklich halt einfach, indem er halt gesagt hat, er brauchte halt auch einen Job, er muss jetzt einen Job suchen, ich so, ich weiß, ich eigentlich auch, aber ich kann nicht, und er so, wie viel Arbeitslosengeld bekommst du, und dann habe ich ihm halt gesagt, wie wenig ich bekomme, ich habe quasi nicht so viel gekriegt, ne. Und er so, ja, aber wäre es dann nicht für dich eigentlich so effektiver dann zu arbeiten, vielleicht dann wieder ein bisschen rauszukommen, vielleicht irgendwas, was nicht ganz so anstrengend ist? Und ich so, ja. Und dann war meine Mutter hat dann immer sowas Ähnliches gesagt, mein Vater halt auch. Mein Vater war halt auch da in der Zeit auch sehr hinterher, dass es mir wieder besser geht. Der hat mich halt auch zum Beispiel eine Woche lang nach Schweden einfach mitgenommen. So, komm, lass nach Schweden fahren, lass einfach irgendwie an den See einfach Bier saufen, angeln und einfach nichts machen. Ich so, cool.
Das ist perfekt eigentlich sowas.
Ja, und das war halt auch so.
Konntest du das auch wahrnehmen in dem Moment?
Ja.
Konntest du das auch trotz deinem Zustand so?
Ja, ja, das habe ich wahrgenommen. Ich habe das halt wahrgenommen als etwas so, wo ich dachte so, das ist so cool, weil genau das will ich eigentlich. So, ich will einfach so, dass irgendjemand mir eine Hand nimmt und sagt so, komm, lass das machen. Weil ich war so müde. Ich war jeden Tag müde. Weißt du, du hast halt einfach, ich war so ausgepowert von den letzten Jahren und von diesem ganzen Scheiß, was auf der Arbeit passiert ist. So, ich hatte keinen Bock zu arbeiten und ich hatte keinen Bock, den Leuten ins Gesicht zu gucken und zu sagen, so, alles ist super, ne? Und
ja, das kann man nur eine begrenzte Zeit aushalten. Also zumindest genau. ich weiß nicht.
Ja, ich auch. Ich konnte es immer nicht mehr. Es ging nicht mehr. Und es war halt so, irgendwann bin ich halt irgendwie raus aus meinem Sertralinnebel und habe halt gesagt, so, okay, jetzt muss ich muss wieder, ne? Und habe dann die Arbeitsagentur angeschrieben und gesagt, okay, setz mich auf diese Liste, so von wegen, so, ja, diese Leute suchen Arbeit, so, tut mich auf die Liste, ist mir egal, macht's einfach. Für irgendeine Bürokraft-Scheiße, ist mir egal. Hauptsache, es ist so, kann auch Vollzeit sein, ist scheißegal. Hauptsache, irgendwas, ich will irgendwas machen. Weil die Monotonie und die Langeweile und das ständige Gezocke war am Anfang halt irgendwie ganz cool, aber irgendwann geht ja das halt echt auf den Sack, ne? Naja, und dann irgendwann bin ich halt bei einer Zeitarbeitsfirma gelandet und ich dachte so, also die letzten paar Jahre habe ich schon keinen festen Sitz gehabt irgendwo bei einem Arbeitsplatz. Egal, Zeitarbeit, warum nicht?
Ja, wenn man nichts hat, dann nimmt man auch eine Zeitarbeitsfirma. Ja,
genau. Ich meine, ich weiß nicht, ob du hast bei einer Zeitarbeitsfirma?
Ja, ich war einmal, die haben mich zu IKEA geschickt und schon da habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie ist es seltsam, von anderen Leuten verwaltet zu werden, wie so ein Tier fast.
Ja, wie so ein Sklave in Anführungsstrichen, ne?
Und dann behalten sie auch noch irgendwie einen Teil deines Gehalts ein, was ich nochmal richtig weird finde, so.
Ja.
Also das ist echt.
Mir war das halt in dem Moment egal, weil die waren halt recht freundlich zu mir und recht cool und haben halt gesagt so, ja, komm, machen wir das. Und dann hatte ich halt dann irgendwie so die ersten zwei, drei Jobs, wo sie mich hin vermittelt haben, waren auch echt ganz nice. Die waren auch echt cool. Die haben immer mir auch Spaß gemacht. Und ich habe halt auch dann in der Zeit, wo ich halt diese coolen Jobs hatte, habe ich dann auch wieder Sertralin langsam abgesetzt, so rausgeschlichen, ne? Was ich halt bei Zeitarbeit nicht bedacht hatte, war, dass es halt auch so eine Down-Phasen gibt. Dass es halt auch Phasen gibt, wo du einfach keinen Job hast. Und keinen Einsatz.
Stimmt,
und
davon erzählen sie einem nicht.
Davon erzählen sie einem natürlich nicht, ne? Und dann im April hatte ich dann einen Monat quasi keinen Einsatz. Die erste Woche war halt echt entspannt, weil ich dachte so, boah, ist wie Urlaub. Und die zweite Woche war, oh, fuck, ich kann die Wohnung nicht verlassen, nein, ne? Und man muss halt dazu auch sagen, dass ich in dieser Zeit dann wieder angefangen habe, Antidepressiva zu nehmen. Ich habe dann Mirtazepin genommen, damit ich halt wieder einschlafe, weil ich halt wieder nicht pennen konnte. Nicht pennen ist übrigens bei mir ein sehr, das zieht sich wie ein roter Faden durch alles im Prinzip, ne?
Ja, das ist immer so eines der ersten Dinger für mich auch. Wenn meine Depression richtig reinkickt, dann verschiebt sich mein kompletter Schlafrhythmus einmal so richtig so gegen Morgenstunden. So.
Ja. Und du liegst dann halt einfach auch teilweise da so und schlafen. Und schlafen. Und du schläfst einfach nicht, ne? Ja. keine Ahnung, Mirtazapin sollte helfen, hat das aber nicht. Ich habe das dann nach einem Monat direkt wieder abgesetzt. Und direkt nach einem Monat nicht nur abgesetzt, ich habe zur selben Zeit, wo ich Mirtazapin abgesetzt habe, auch aufgehört zu rauchen, was eine super Idee war. Hm. Die Mischung.
Du magst es gerne extrem. Ja,
das ist halt echt ein Problem. Das ist ein Problem bei mir. Das ist halt, meine jetzige Freundin bemängelt das auch stark, dass ich halt, sie studiert Medizin, deswegen, wenn sie halt dann so Sachen sagt, so, du bist sehr impulsgesteuert, ne? Ich so, ja. So, und dann, das ist gut und schlecht, ne?
Ja.
Weil ich sag dann halt irgendwie eine Sache und meine die eigentlich gar nicht so und muss dann irgendwie erstmal 10 Minuten lang zurückrudern und das meine ich eigentlich gar nicht so, ne? Und ich sag dann halt, ich hab grad Bock auf das, ne? Und naja, weil ich halt auch denke, so, ich will halt nicht so wischiwaschi Antworten geben, weil das treibt Leute in den Wahnsinn, mich inklusive, weil ich halt selbst irgendwann nicht mehr weiß, was ich eigentlich wollte, ne?
Mhm.
Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ich will jetzt nicht mehr rauchen, aber ich will auch dieses Scheißzeug nicht mehr nehmen, weil ich kein, also Sertralin und Mirtazapin haben dafür gesorgt, dass ich keine Libido mehr hatte.
Hm.
Und das
steht das in den Nebenwirkungen, dass das passieren kann?
Ja. Yep.
Okay.
Und
also es ist normal in Anführungsstrichen. Es kann passieren.
Es kann passieren.
Dass man eine schlaffe Nudel kriegt.
Du hast eine schlaffe Nudel und Schlafstörungen. Was halt bei einem
Wittel great. Ist.
Cool. So, weil vor allen Dingen, ne, so, du sitzt dann da und denkst dir so, ach, jetzt so, ne, jetzt kann ich eigentlich so. Weil gerade wenn du nichts zu tun hast, wenn du nur in deiner Wohnung sitzt und nichts zu tun hast,
dann brauchst du so ein Belohnungserlebnis.
So irgendwas, ja, genau, so ein Belohnungserlebnis. So, boah, ich habe wieder 2 Sätze in meinem Roman geschrieben. Geil. Erstmal, boom, welche Fanarts auf DeviantArt ab 18? Nice, geil, los geht's. Ne?
Das ist meine Rubrik.
Das ist genau meine Rubrik. Klick.
Rule 34.
Ja, Rule 34 von League of Legends. Los geht's. Und du sitzt dann halt da und nichts passiert da unten. Und du denkst dir so, bist du da, pennst du? Ne? So schnipp, schnipp, schnipp. So, mach irgendwas, ne? Ne?
Oh, das ist furchtbar. Bestimmt beängstigend auch so ein bisschen, so man denkt, ja. So, what the fuck?
Ja, weißt du, was das Abgefuckte war? Ich habe zu der Zeit habe ich halt irgendwie auch gedacht, so, ich habe jetzt ja Zeit, ne? Ich kann jetzt ja mich von einem Single-Portal wieder anmelden oder so, ne?
Mhm.
Ich habe sofort den Gedanken direkt wieder verworfen, als ich das dann sah, einfach nur, dass da nichts passierte, ne? Und so ein halbes Jahr lang kein nichts so in der Richtung war nicht gut. Nichts.
Da wird man ja richtig aggro dann. Das ist so richtig,
richtig
so
schlimm.
Zu viel Testosteron.
Ja, das war so. Und du willst halt einfach, keine Ahnung. Um halt, es gibt diesen Film mit Josh Hartnett, 40 Tage, 40 Nächte, glaube ich, heißt
er. Ja, ja.
Wo er schwört, 40 Tage und 40 Nächte lang keinen Sex zu haben.
Mhm.
Und dann gibt es halt eine Szene in dem Film, wo er dann in so einer Fötalposition irgendwie am Boden liegt und sagt, ich wollte meinen Schwanz gerade in eine Steckdose stecken. So ging es mir. So, ja. Ist er echt, ich hätte, keine Ahnung, ich hätte keine Standards
fuck.
Gehabt.
Scheiße, ey.
Und das war echt furchtbar. Also das war zumindest eine gute Sache, die dann passiert, weil das war halt dann irgendwie so, keine Ahnung, so, oh, das Zeug ist aus meinem Körper raus. Und Nikotin halt auch langsam, was halt auch ein bisschen unsexy war, weil ich dann irgendwie teilweise so eine Hustanfälle hatte.
Mm, yeah.
Und dann rennst du auf Klo, machst, boah, und dann kommt halt so diese braun-schwarze Suppe halt raus, so, das ist in meiner Lunge drin, ew, ne?
Ach, okay, das passiert, wenn man das absetzt, oder was?
Also wenn du halt aufhörst zu rauchen, ist es ja so, dass das Nikotin, das ist ja überall, das ist ja in deiner Lunge, in deiner Luftröhre, ist ja überall,
ja.
So, das löst sich halt langsam. Erstens wirst du halt aggressiv, weil du hast halt diese Nikotinsucht, du brauchst das Nikotin.
Ja.
Und du brauchst diese Fingerbewegung, okay, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber du hast irgendwas okay. Zwischen den Zeigefinger und Mittelfinger hast, so, du rauchst gerade, ne?
Mhm.
Und ich brauche was zwischen den Fingern und ich brauche irgendwas, was jetzt mir Nikotin gibt. Aber ich wollte halt kein Nikotin mehr in meinen Körper, ich wollte nichts mehr. Mein Arzt sagt so, ja, nimm sie doch Nikotinpflaster. Nein, ich will einfach alles komplett neu starten, so. Reboot, ne? Und also das heißt, du bist aggressiv, du schwitzt wie Sau, du hustest unendlich viel. Und das meiste, was halt dann hochkommt, ist diese braun-schwarze Paste aus Rotze und Nikotin. Entschuldigung, ich weiß. Aber ne, es ist.
Ich kenne das teilweise, wenn ich Cola trinke oder so, dann ist meine Spucke so bräunlich oder
ja,
so ein Scheiß.
Genau, wie wenn du Schokolade gegessen hast oder so.
Okay, und das Zeug ist dann halt so, das ist dann im Waschbecken oder was?
Ja, genau.
Diese ganze, okay, bäh.
Ja. Echt, ich bäh. Und vor allen Dingen, du hast da natürlich dann Schiss, aber du denkst dann so, oh mein Gott, das ist alles in mir drin, ne? Wenn du halt dann das hast und dann halt dazu noch, was halt bei Mirtazapin, wenn du Mirtazapin absetzt, ist das so.
Kriegst du auf einmal 180% Steifen mit einem Mal.
Ja.
So ein drittes Bein.
Im Prinzip ist es wirklich so, du kannst nicht mehr Bus fahren, wenn sie eine alte Dame nach irgendwas, oh, ich habe meine Fahrkarte liegen lassen, sie bückt sich runter so, that booty. Nein.
Also, was? Echt?
Es war wirklich so, mein erster Blick war halt sofort so, alles was zwei Beine und irgendwie Vagina hatte, war sofort für mich so,
Krass, okay, weil da kam das wieder, was du 6 Monate lang geblockt hattest auf einmal.
Genau.
Holy shit, okay, das muss ja richtig hart sein. Also,
oh ja.
Also ich meine vom Ding her so.
Wortwörtlich.
Also erstens das und zweitens, da musst du ja die ersten Tage furious am Jackson gewesen sein.
Ich war so unterwegs, ey. Ich hab die ganze Zeit einfach nur, ey, ich sag, keine Ahnung, es hat gar nicht mehr aufgehört. Ich war einfach froh, dass es wieder funktionierte. Ich so, yay, da ist irgendwas Gutes.
Und okay.
Ja, und das war halt dann so die Tatsache, dass das halt wieder
das kam. Irgendwie so im Nachhinein ist das doch eigentlich, da muss man doch drüber lachen über so
ja, natürlich, ich finde das witzig. Ich war halt einfach so glücklich, dass ich einfach erst diese scheiß Tabletten nicht mehr nehmen musste und dass ich diese scheiß Kippen weg hatte und dass er wieder funktionierte. Es war wieder alles so gut, nur der Job, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, war wieder richtig kacke. Und wieder waren die alle richtig kacke drauf, weil da war das wieder ein komplett anderer Fall von scheiß Job. Das war da so. Am Anfang wurde dir sehr vage gesagt, was du zu tun hast und dafür hast du einen Arsch voll Geld bekommen und dann sehe ich so, cool, Geld, okay, ne, Geld ist gut, aber wenn du halt dann wieder 10 Stunden auf dem Arsch sitzt und nichts machst, das war halt komplett langweilig. Das war halt irgendwie eine Sache, die hätte eine Person erledigen können und die wurde auf 4 Personen aufgeteilt und dazu noch eine von den Kolleginnen, ich kam mit der überhaupt nicht klar, sie war für mich eine der absolut unsympathischsten, schrecklichsten, furchtbarsten Person, die mir jemals untergekommen ist und ich hoffe, dass ich ihr nie wieder begegne, weil die war so furchtbar. Direkt nachdem ich meine ganzen Medikamente wieder abgesetzt hatte und es mir richtig gut ging, die hat mich dann wieder so in den Wahnsinn getrieben, dass ich echt dann wieder viel krank gemacht habe, viel gefehlt habe, mir es sehr oft sehr schlecht ging, aus unerfindlichen Gründen ich wieder sehr starke Depressionen hatte und sehr starke Angststörungen wieder, weil ich dachte so, oh Gott, wenn die mir die ganze Zeit gegenüber sitzen, ich hier dummes Scheißgelaber ertragen muss, ne, da meine selektive Wahrnehmung nicht funktioniert. Auch wenn du Scheiße gebaut hast oder irgendwie einen Fehler gemacht hast, die ist sofort auf dich angesprungen, sofort so.
Aber inwiefern?
Die war nicht mein Chef, aber okay. Die hat sich aufgeführt, als wäre sie mein Chef.
Okay.
Und die hat gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, beziehungsweise dass ich dann so ein bisschen Probleme damit hatte und hat das eiskalt ausgenutzt. Und hat halt auch so gemeint, so, ich meine, ist nicht mein Job, der hier auf dem Spiel steht.
Ja, das ist, also ich meine, das macht man doch nicht, ey. Das
macht man doch nicht.
Das ist eigentlich nicht cool, Leute.
Ja, und deswegen, es waren 3 Frauen und ich, ne? Und die hat die anderen beiden Kolleginnen quasi gegen mich aufgehetzt. Das war halt dann irgendwann für mich halt auch so nicht tragbar und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, fuck it, ich bleib zu Hause. Dann habe ich dann von meiner Zeitarbeitsfirma einen Anruf gekriegt, so, ja, die haben mit dir den Vertrag jetzt quasi gekündigt, das heißt, du bist dann erstmal wieder auf Eis, bis wir was Neues für dich haben. Ich so, geil. Nicht mehr in diesen Fickladen rein, ey. Und dann wurde ich in den nächsten Fickladen dann reingeballert. Der nächste Fickladen hat mir den Rest gegeben. Das war eigentlich eine ganz okaye Sache so. Es war wieder eine Sachbearbeiterstelle, was ich halt vorher auch bei Kasten und Butni zum Beispiel gemacht habe. Aber es war halt A, mega langweilig. B, es war halt so eine Firma, wo du halt viel mit so Monteuren gearbeitet hast, wo du halt viel mit so rauer Slang halt da war, ne? Was okay war, weil man merkt es vielleicht, ich bin jetzt so politisch korrekt, ist nicht so unbedingt mein Fall. Da war ein Typ, der die ganze Zeit rumgeschrien, rumgepöbelt hat und das war ein richtiger Ich hatte viel so Erkältung, Schnupfen, weil mein Immunsystem auch, glaube ich, einfach im Arsch war von dem ganzen Hin und Her und Stimmungsschwankungen und die ganze Zeit dieser scheiß Achterbahn. Ich konnte nicht mehr. Ich war einfach nur so ausgebrannt. Ich wollte echt nur, dass mich irgendjemand mitnimmt von zu Hause, da abliefert, dass ich da einfach arbeite und dann mich wieder zurückfährt. Das war alles. Ich bin mittlerweile relativ transparent meiner Familie gegenüber, was das Ganze angeht. Also die wissen halt auch Bescheid, dass ich halt dieses Aufmerksamkeitsdefizit habe, dass ich halt recht häufig abschweife und viel laber. Merkt man gar nicht, ne? Aber dass ich halt dann irgendwie auch schnell gelangweilt bin von irgendwelchen Themen oder dass ich viel aufs Handy gucke oder so. Keine Ahnung. Ne? Ich bemühe mich, dass es ist mittlerweile auch besser geworden. Es wird langsam besser. Aber es war halt wirklich so für mich. Ich konnte nicht mehr. Ich habe dann zu denen gesagt, Alter, das geht mir so auf den Sack, da ist dieser eine Bastard, der die ganze Zeit rumschreit und ich mache dann die Tür zu und er macht die Tür wieder auf und fängt dann wieder an rumzupölen, wenn irgendwie was nicht so läuft, wie es ihm gefällt.
Gar keine Rückzugsorte irgendwie.
Nee, das war halt so eine kleine Klitsche mit irgendwie 10 Mitarbeitern, ne? Deswegen, alle hatten keinen Bock auf diesen Job, haben wahrscheinlich immer noch keinen Bock auf diesen Job und du spürst es richtig.
Ja. Wie soll man dann selber überhaupt noch Bock auf einen Job haben, wenn alle irgendwie, das ist
richtig
Strom.
Meine Rede. Du sitzt halt dann da und denkst, warum bin ich überhaupt hier? Wenn ihr alle keinen Bock habt, warum sollte ich mich dann so Zeug legen?
Ja.
Und naja, und das war halt auch der Zeitpunkt, wo ich dann halt auch angefangen habe, hier zu einer Gruppentherapie dann zu gehen. Und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt dann auch endlich mal umgesehen nach irgendwie einer Psychotherapeutin oder so. Habe dann auch tatsächlich eine gefunden, mit der ich dann auch ein paar Sitzungen hatte. Und ganz wichtig, da habe ich auch wieder angefangen zu bewerben bei anderen Firmen. Bin dann bei einer anderen Zeitarbeitsfirma aufgeschlagen, die dann gesagt haben so, hey, nebenbei erwähnt, ein sehr, sehr großer Discounter-Konzern sucht gerade eine Sachbearbeiter. Hättest du da Bock drauf? Hättest du Bock, dich da vorzustellen? Ich so, ja, absolutely, gerne, immer her damit. Ne?
Okay.
Ich bin dann dahin und ich hatte keine Maske, kein gar nichts. Ich erinnere mich an jede einzelne Sekunde von diesem Bewerbungsgespräch, wie das war.
Krass.
Weil ich einfach so, keine Ahnung, ich hatte irgendwie einfach Bock auf diesen Job gehabt. Ich hatte Bock darauf, da zu arbeiten. Ich habe natürlich nichts gesagt von wegen so, übrigens, ich habe sehr starke Depression mit suizidalen Tendenzen, aber sonst bin ich fit. aber ich hatte ja, plötzlich Bock so. Ich hatte richtig Bock darauf, mich gut zu verkaufen auch, ne?
Was glaubst du, wodurch kam dieser Wechsel zustande? Weil du die Medikamente abgesetzt hast oder halt wegen diesem scheiß Job, weil du in der Selbsthilfegruppe gewesen bist?
Das war halt, glaube ich, ein bisschen von allem, weil es war halt für mich so, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt, wo ich halt dieses Bewerbungsgespräch an Land gezogen hatte, kurz vorher hatte ich halt dann wieder endlich mal mich wieder getraut, eine Beziehung einzugehen. Und das ist halt so ein Ego-Push, ne?
Wenn
halt
jemand jede Beziehung ist ein Ego-Push, ja, weil man dann auf einmal von jemandem wertgeschätzt wird,
ja,
was man sich vielleicht teilweise gar nicht von sich selber holen kann, so mäßig.
Ja, genau.
Und man ist überrascht über die Dinge, die andere Person an einem gut findet. So, was, das findest du gut?
Ja, genau so. Ja, das war halt auch bei mir dann so. So, sie hat dann irgendwie auch so
Dinge, wirklich
so freundliche Dinge einfach zu mir, so nette, echt coole Dinge zu mir gesagt, gesagt so, das mag ich an dir und das und das und das. Und ich so, oh, okay, cool. Ne, so, ja, läuft. Also ja, ja, das heißt, ich bin nicht ganz geil. Und ich bin dann halt dahin. Und ich war halt einfach so gepusht und ich habe halt von ihr die Daumen gedrückt gekriegt, von meiner Familie, die so alle, ja, das kriegst du hin, das schaffst du, ich glaube an dich, ne? Aber selbst von der Frau von einer Zeitarbeitsfirma, die mich da quasi hingeschickt haben, selbst die hat dazu mir gesagt, so, das läuft.
Mhm.
Und ich so, ja, das läuft. Und ich bin halt dahin und hatte fast eine Stunde lang dieses Bewerbungsgespräch.
Eine Stunde Bewerbungsgespräch?
Ja, das war echt geil. Ich habe da auch alles komplett da richtig vom Leder gezogen und ich habe halt auch so, klar, ne, man kann sagen, was man will über Butni Karstadt, dass ich da ein bisschen harte Zeiten hatte. Es gab halt trotzdem viele positive Dinge daran. Ich meine, sonst hätte ich diese Ausbildung nicht durchgezogen. Es gab halt Dinge, die ich mochte und die ich gut fand. Und ich habe die halt alle so ein bisschen gebündelt, weil ich dachte so, ich kann das nicht einfach alles in so einem negativen Licht sehen. So. Und ich hatte halt auch keine Lust, mich da zu inszenieren, nach Funkstrichen so als, oh, ich bin depressiv. Ne? So.
Aber das bringt auch nichts. Nee. Also ich meine, das bringt einem keine Vorteile,
nein,
oder sowas, das zu machen.
Gar nicht, gar nicht.
Und ich will auch gar nicht mit Samthandschuhen angefasst werden oder so ein Scheiß. Nein. Es ist ja nicht so, als wenn ich irgendwie rumheule die ganze Zeit auf der Arbeit oder so. Aber es wäre gut, wenn die Leute das einfach anerkennen. Einfach nur so checken, okay, ja, es kommt vor, dass der Typ in einem Loch ist.
Aber da gibt's halt auch einen Weg wieder raus. So.
Ja, das geht auch wieder vorbei und das, genau, ist nicht irgendwie den ganzen Tag so.
Was mir halt geholfen hat, auch durch die ganzen Phasen, wo ich depressiv war und wo es mir halt echt beschissen ging, war halt, wenn A, Leute mit mir einfach geredet haben wie ein normaler Mensch.
Ja.
Und B, wenn halt Leute auch zu mir einfach gesagt haben so, das wird schon, so, oder worauf hast du jetzt gerade Bock, was willst du jetzt gerade machen?
Genau, weil
oder?
das Schwierigste ist, einfach mal zu checken, was man selber will, ja, in dem Moment, so.
Genau.
Also noch nicht mal, das wird schon, weil das wird schon hört sich für mich an wie so eine Floskel, das ist so wie das Leben geht weiter.
Ja, genau.
Wenn jemand gestorben ist, das ist so, pff, ja, das geht hier rein und hier raus. So,
ja,
das
richtig.
Bringt mir gerade gar nichts.
So. Ist gar nicht so schlimm.
Genau, also das vielleicht nicht, aber auf jeden Fall dieses Erden irgendwie, dieses, ja, im Hier und Jetzt wieder ankommt.
Genau.
Aus also, seinem komischen Gedankenstrudel da irgendwie mal,
genau,
wieder. Ey, was machst du jetzt eigentlich? Du sitzt hier gerade auf einer Couch und mehr passiert eigentlich auch nicht. So.
Nee.
Es geht noch nicht die Welt unter und das, was du in der Vergangenheit so Peinliches gemacht hast, das ist schon vorbei. Das ist,
genau,
schon gelaufen.
Richtig.
Und im Moment sitzt du nur auf einer fucking Couch und lass uns irgendwas essen gehen oder so ein Scheiß.
Genau, genau,
so ganz simple Dinge einfach. So.
Genau, und das hat mich auch, glaube ich, durch diese ganze Zeit letztes Jahr auch irgendwie so durchgetragen, weil, mhm, es war halt wirklich einfach so, mir ging es zwar beschissen, aber meine Familie hat halt irgendwann das auch, glaube ich, gecheckt, einfach so, hättest du Lust, dann und dann vorbeizukommen? Und ich hätte auch Nein sagen können, aber ich hatte Lust. Ich hatte auch Lust, irgendwie einfach so wieder ein bisschen mehr, also ich hatte Probleme damit gehabt, meine Familie so richtig nahe zu bringen, was mit mir gerade los ist. Und da war das halt einfach so, ich habe jetzt diese Gelegenheit und ich nutze sie jetzt einfach so. Und halt auch, dass mein Kumpel einfach so vorbeigekommen ist, so, worauf hast du jetzt Bock? Und ich so, keine Ahnung, ich habe Bock, irgendwie richtig fettige Burger zu bestellen, ekelhafte fettige Pommes bei Burger Lounge oder so und dann
Belohnungseffekt,
genau,
sofort.
Genau, Belohnungseffekt, genau. Und dann will ich einfach mit dir was zocken oder so. Und dann, ja, haben wir das gemacht. Und das war halt für mich einfach in dem Moment, weil ich halt so, ich habe halt diese Beziehung neu angefangen und ich war am Anfang ultra nervös. Ich war richtig krass nervös. Und du warst ja dabei, wo ich zu der Gruppentherapie gegangen bin. Ich hatte übelst krasse Ticks.
Stimmt, ja. So kannte ich dich gar nicht. Also so, ja, wie du hier bist, bist du auf jeden Fall so, wie ich dich kenne. Aber das war voll krass. Ich dachte so, scheiße, was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, keine Ahnung. Es war halt so für mich einfach schwer, irgendwie das sowieso mich so zu akzeptieren, wie ich halt bin. Und für mich halt die Gedanken zu machen, so, was will ich überhaupt? Und das hat sich halt alles dann irgendwie so manifestiert, einfach dann, dass ich halt komische Ticks gekriegt habe. Ich meine, ich habe die Ticks teilweise immer noch, aber meistens ist es dann mehr so Stottern, wenn ich über bestimmte Sachen rede, die halt vor ein paar Jahren passiert sind. Oder halt, wenn ich nervös bin oder so. Ich habe das dann irgendwie versucht, so ein bisschen so nicht zu unterdrücken, aber dass ich so gedacht habe, so, es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten auszudrücken, dass ich gerade nervös bin oder dass ich gerade so ein bisschen Probleme habe, mich ordentlich auszudrücken oder so.
So einen Scheiß kann man ja auch sagen, Mann, fuck, ey, dann, ja, was sollen die anderen machen? Ja, okay, dann ist halt, das Ironische ist, man ist nicht mehr nervös, sobald man es einmal ausgesprochen hat.
Genau.
Oh, ich bin nervös und jetzt auf einmal nicht mehr, puff.
Genau, und so habe ich nämlich dieses Bewerbungsgespräch auch eröffnet. Ich bin da hingegangen, es tut mir leid, falls ich ein bisschen stotter oder so, ich bin ein bisschen nervös. Und die damals mir gesagt so, kein Problem, alles gut, nehmen Sie sich Zeit.
Ja, bam.
Und sofort war ich so, oh, cool, okay, läuft, ne? Und ich habe halt einfach so irgendwann akzeptiert, okay, ich bin halt einfach so. Klar, es gibt halt Dinge so, die ein bisschen nervig sind. Das ADS ist halt, es behindert einen in einigen Dingen. Es behindert einen insofern, dass man sich nicht lange auf eine bestimmte Sache konzentrieren kann und dass man halt ständig so, weiß nicht, ich hatte sehr lange sehr, sehr krassen Schiss davor, meinen Briefkasten zu öffnen oder so, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so scheiße, da ist bestimmt irgendeine Rechnung oder Mahnung oder so drin, ne? Dabei war da nie was. Ich musste halt einfach so ein bisschen lernen, mich nicht so viel ablenken zu lassen. So.
Ich weiß nicht, kann man das lernen?
Nicht wirklich.
Ich glaube, es hilft ja schon, wenn du so eine gewisse Ruhe hast, dann ist die Konzentration bestimmt auch direkt besser, weil du einfach weißt, worauf es dir ankommt, so mäßig.
Ja, ja.
Ich meine, ich mache diese Selbsthilfegruppe jetzt seit einem Jahr und ich merke immer wieder, wie mich das runterbringt, so jede Woche. So. Wenn ich das nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch hyperventilieren und mir über irgendwelchen Scheiß Gedanken machen, über den ich sowieso keine Kontrolle hätte teilweise. So.
Ja.
Aber das bringt mich halt echt jede Woche so runter und ich bin dann so, ich habe dann wieder so...
Du hast es halt einfach mal raus so. Du hast es aus deinem System quasi raus und wieder so ein bisschen strukturierter, was genau dir auf der Seele brennt so.
Ja, wenn diese ganze Scheiße, um die sich mein Hirn dreht, einmal ausgesprochen ist, dann hat sie keine Macht mehr über mich.
Ja,
sozusagen.
Ja.
Wahrscheinlich machen das irgendwie Künstler, in Anführungsstrichen, auf ihrer Leinwand oder was weiß ich, die lassen ihre ganze Rage dann raus und dann ist es nicht mehr bei dir drin, sondern halt da. Und du kannst es dir angucken und sagen, okay, jetzt wo ich so sehe vor mir, das könnte vielleicht daran liegen oder so, oder vielleicht auch nicht, ist ja auch scheißegal, aber es ist nicht mehr so bedrohlich und nicht mehr so verwirrend. Ja.
Ja, und deswegen habe ich halt auch angefangen, so ein bisschen subliminal damals zumindest, dieses Buch zu schreiben. Ich meine, es ist halt immer noch nicht ganz hundertprozentig fertig, da fehlt noch ungefähr eine Hälfte, aber es war für mich halt einfach wichtig, das so ein bisschen künstlerisch zusammenzufassen, was mir auf der Seele brennt. So, es war halt ein Anfang, ne? Es war halt ein Anfang von einem fast 7-8 Jahre langen Prozess, so einfach irgendwie damit klarzukommen, so, ich bin halt so, wo will ich hin, wer bin ich, wie will ich sein, so. Das ist so mega die Öko-Kacke, die ich gerade von mir gebe. Egal, ne, es ist halt so, es ist halt so, keine Ahnung, du wirst halt, du musst halt so ein bisschen darauf klarkommen halt, ne. Und ich,
es ist manchmal ein bisschen New Agey, aber ganz ehrlich, wenn es funktioniert, ey, dann fuck it, ey, ganz ehrlich.
Ja.
Ich bin mittlerweile auch überhaupt nicht mehr so, dass ich, also Gott, früher war ich so ein bisschen Religion und so als Teenager, so, ne, ist man ja so richtig schön anti so. Mittlerweile, ey, Mann, wenn das dir was bringt, wer bin ich, woher nehme ich mir das Recht heraus, jemanden dafür irgendwie für irgendwelche Scheiße zu verurteilen, so. Ja. Wenn es funktioniert, ey, dann fuck.
Wenn es funktioniert und niemand dabei irgendwie zu Schaden kommt, cool.
Genau.
So, das ist mir dann auch relativ lax. Alles, was dir Spaß macht und wo halt nichts Schlimmes passiert, anderen Leuten nichts Schlimmes passiert, cool.
Du hast in dieser Folge mehrere Male das Wort benutzt.
Ja, ich weiß.
An dieser Stelle möchten wir sagen, um super politically correct zu sein, die 6000 Mal, die dieses Wort in diesem Podcast gefallen sind, sind eigentlich bescheuert. Ne, nicht anders begabt oder wie auch immer.
Kannst du es ja auch so schlecht übertünchen, so, wenn ich so
jedes Mal piep, piep.
Oder so, statt so, sondern so, das ist so ein bescheuert.
Genau so, mit meiner Stimme ist bescheuert.
So genauso wie der großartigste Kopierschutz, ich weiß, ne, Segway, aber der großartigste Kopierschutz, den ich jemals gehört habe, war von einem KIZ-Album, ich glaube von Hahnkampf damals war das, wo eine raubkopierte Version davon, das bestand, dass die halt über die Songs hinweg dann teilweise einfach irgendeinen total dummen, random Shit gelabert haben, ne? Und dann, keine Ahnung, da geht halt der Song los so, ich will Geld essen, ich will Geld essen und plötzlich hört man irgendwie so Tarek oder so, dein Papa ist ein Dieb.
Was für ein Scheiß.
So alles wird leise und dann, keine Ahnung, irgendwie Maxim oder so sagt dann irgendwie so, la la la, la la. La.
What the fuck? Was ist das für ein Kopierschutz?
Das ist der beste Kopierschutz.
Gibt es davon einen Upload irgendwo, wo ich das reinziehen kann?
Ich glaube ja, die hatten sogar so einen geleakten Upload extra ins Netz gestellt, damit sie das Leute halt quasi runterladen und dann halt nur diese dumme Version bekommen.
Nice, ey.
Und das haben die halt öfter gemacht. Das haben die nicht nur da gemacht. Ich glaube sogar bei Urlaub fürs Gehirn auch. Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das war damals echt witzig. Ahnkampf war der Shit. Die raubkopierte Version war echt der Hammer. Also...
Ich erinnere mich auch an Command & Conquer, Alarmstufe Rot 2, wo auf einmal alle Gebäude explodiert sind. Bei der kopierten Version halt so.
Ja, stimmt.
Das ist mega. Nein, also echt super Kopierschutz, kann man echt nichts gegen sagen.
Das stimmt.
Derbe ironisch. Okay, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um das Angst- und Liebe-Spiel zu spielen.
Oh ja, gern.
Und ich habe immer noch nicht genug Ängste. Relativ simpel. Ich habe Angst davor, mir eine Geschlechtskrankheit einzufangen. Also nicht, dass ich so derbe der Player bin, aber sagen wir mal so, es muss unglaublich nervig sein einfach.
Ja.
Und unangenehm und peinlich.
Ja, vor allen Dingen, wenn du so, abgesehen davon natürlich, dass es dann so ganz tödlichen Scheiß wie AIDS und so gibt, ne, aber so einen weichen Chunker oder so ein scheiß Pilz in deiner Harnröhre, ey, nee, da hätte ich gar keinen Bock auf.
Ja, das ist halt so ein Körperteil, den man bitte mit sehr viel Bedacht anfassen sollte und bitte möglichst keine seltsamen Infektionen da drin haben sollte.
Ja.
Das ist so mein Wunsch, ja.
Okay, ich finde, das ist sehr legitim. Absolut legitim. Ich generalisiere mal kurz. Ich habe Angst davor, verlassen zu werden, so ganz im Allgemeinen.
Oh, wer das nicht, ey.
Es ist halt nicht so, dass ich denke, so alle werden mich verlassen oder so, sondern es ist halt einfach im Prinzip so, jetzt gerade ist halt alles so stabil wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Mhm.
Und ich hätte halt echt nicht so Bock darauf, dass es halt alles so von einem Moment auf den nächsten mir unterm so Teppich unterm Boden mäßig da.
Ja, du hast ja die Erfahrungen gemacht,
ja.
Zu sagen, klar, natürlich, das macht völlig Sinn. Und als Kind eines Alkoholikers kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, natürlich.
Also ja, fuck.
Scheiße.
Tja, und jetzt habe ich schon keine Ängste mehr. Wie gesagt, meine Notizen sind sehr kurz gewesen. Das Überraschende war, diese dritte Folge, dass die überhaupt zustande kam. Deswegen, die ganzen Ängste, die ich eigentlich für diese Folge benutzen wollte, habe ich jetzt in der dritten verballert.
Du hast quasi den Pulver schon verschossen.
Genau das.
Jetzt weißt du, wie es mir Anfang des Jahres jetzt immer dazu viel abgesetzt
hat. Okay. Naja, ich würde vorschlagen, dann kommentiere ich einfach nur noch deine Ängste und wir machen einfach deine Liste komplett durch. Dann,
dann bist du auch
der Erste, der seine komplette Liste einmal durch hat.
Okay.
Das ist doch mal was.
Alles klar, ich habe Angst vor Kontoauszügen.
Alter, ja, aber zu Recht.
Ja.
Es ist niemals das drauf, was man sich vorstellt, was drauf sein wird.
Ja,
niemals.
Nie. Und das Ding ist halt, ich bin teilweise schon so pleite, ich freue mich halt einfach so, oh cool, nur dreistelliger Betrag im Minus. So.
Oh ja.
Ich hasse es, an diese Kontoauszugmaschine zu gehen, ich hasse es, das rauszuziehen, ich hasse es, drauf zu gucken und zu sagen, oh, ne? Und bei mir ist halt das Ding, ich habe auch einen ziemlich starken Verarmungswahn. Deswegen ist es halt so eine wunderschöne Melange aus Kacke, diese Kontoauszüge, ich hasse das.
Und die sehen auch immer so steril aus. Können die denn nicht mal irgendwie ein bisschen geiler optisch irgendwie?
So ein Smiley da hinten.
Keine Ahnung, so richtig hard in your face. Zu wenig.
Oder wenn du so ein Dispo bist, oder so, nicht nur im Dispo bist, sondern am Rande, im Grenze deines Dispos bist du einfach so ein Kackhaufen-Emoji oder so.
Ja, irgendwas, bitte.
Damit du halt einfach Bescheid weißt, so, oh.
Wie war das nochmal mit diesem Kompliment-Sandwich? Dass vielleicht so die erste Seite ein kleiner Smiley ist und die letzte Seite ist auch so ein kleiner Kackhaufen-Smiley oder so.
Ja,
aber dazwischen ist halt die Scheiße.
Das wäre geil. Also das wäre richtig geil. Ich habe Angst vor Leuten, die offensichtlich Arschlöcher sind, aber von denen ich abhängig bin, was dann wieder zurückführt zu diesem ganzen Mobbing-Ding.
Das ist aber auch echt schwierig. Manchmal kann man ja nicht so richtig aus seiner Haut, was du halt erzählt hast mit deinem Chef und der einen Kollegin und so.
Ja.
Wann ist der Punkt, wo man...
Wo du dich irgendwie so ein bisschen so zur Wehr setzt in Anführungsstrichen oder wo du halt irgendwie für dich realisierst, so irgendwie geht das nicht so weiter.
Optimal wäre natürlich, solche Probleme anzusprechen. Das habe ich zum Beispiel gelernt neulich, wo ich... mit einem Kollegen einfach mal ein Gespräch darüber hatte, dass ich seine Kommunikationsform nicht so geil finde. Und innerhalb von 5 Minuten war er so, Alter, ich verstehe das sofort. Und ich war so, okay, best case Szenario. So.
Nice.
Also wenn man einfach mal normal redet, Leute machen das ja teilweise gar nicht, weil sie böse sind oder so, sondern einfach, weil sie...
Es ist halt einfach nicht anders gewohnt sind.
Ja, vielleicht, genau. Durch Kommunikation habe ich mein Problem gelöst und alle sind happy und das ist irgendwie krass.
Kommunikation ist echt das A und O. Ich meine, man sagt nicht umsonst so, wie 90% sind nonverbal, 10% sind verbal.
Ja.
Und das Ding ist halt, wenn du nicht mit Leuten redest, du bist ja immer noch nicht bei den 100%. So, da fehlt einfach ein Zehntel Kommunikation, wenn du nicht mit Leuten direkt sagst, was Phase ist.
Ja. Das ist super krass, aber es ist echt wichtig. Mhm. Es bringt ja auch beide weiter, beide Parteien sozusagen.
Genau, richtig.
Die andere kann das vielleicht gar nicht, der hat das vielleicht gar nicht gesehen. Also das war so das Problem bei mir. Der hat es überhaupt nicht gecheckt, dass das irgendwie ein Problem war für mich.
Klar.
Der dachte, alles ist cool. Und ich so, nein. Ich fresse das alles in mich rein und will dir eigentlich eine reinhauen. So.
Was laberst du für eine Scheiße?
Aber das war geil. Das war direkt auch noch so im Büro von unserem Chef. Und der Chef kam dann so rein, okay, was läuft hier so? Wir haben gerade ein Personalgespräch so mäßig. Und dann saß er so dabei. Und am Ende meinte er so, Alter, das nenne ich mal Problemlösungsskills vom Feinsten. So. Und ich war so, ja geil, so macht man das. Das ist geil, so eine Bestätigung zu bekommen. Das ist mega.
Ja, absolut. Ich meine, das soll ja auch so sein.
Ja.
Im Normalfall zumindest.
Genau.
Vorhin, ganz kurz. Ich muss kurz... Darf ich kurz?
Ja.
Ich mach kurz. Leute, bitte macht das Folgende nicht. Wenn ich Musik höre und auf meinem Handy was tippe oder auf Twitter was lese, dann ist mir das völlig egal. In dem Moment bin ich halt einfach in meiner Zone und will einfach auf Twitter irgendwas lesen und gerade irgendwie geile Musik hören. So. Da saß ein Typ neben mir, der irgendwie dann zu mir meinte, so von wegen so, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute, als ob das da auf dem Bildschirm irgendwie interessanter wäre, als irgendwie das, was um sie herum abgeht. Und ich habe ihn angeguckt, ich so, ja. Und dann habe ich Musik weiter angemacht. Weil ja, was zum Fick ist dein Problem, ne?
Ja. Es ist aber auch schwer zu verstehen, wenn man da überhaupt nicht drin ist, glaube ich. Da hat man auch schon so ein bisschen Schiss davor und checkt das mal überhaupt nicht, warum die Jugend von heute in diesen neuen Smartphones so drin hängt.
Ja, das Ding ist, ich bin ja nicht mehr eine Jugend, ich bin Ende 20 so. Und der Typ, der mir daneben saß, der war vielleicht Anfang 40. Höchstens.
Aber das reicht ja schon als Generationsunterschied so mäßig.
Ja. Ach, so ein Arschloch. Entschuldigung. Also der hat mich echt aufgeregt, der Typ, ey.
Es ist ja gar nicht das Handy, worum es geht. Es geht ja um die Kommunikation mit anderen. Das oder halt einfach das Gefühl zu haben, dass man nicht allein ist. Weil man im Internet ist und da sind noch tausend andere Leute, also so in Anführungsstrichen. Mhm. Und du tummelst dich in so einer Meute über deinen Bildschirm.
Genau.
Also so ist es für mich, keine Ahnung. So ist es für mich Twitter irgendwie. So wie dieses Miiverse beim Nintendo. So.
Oh mein Gott, ja.
Ich sehe das echt so, überall sind kleine Männchen so und die spammen allen möglichen Scheiß raus und ich wälze mich einfach in diesem Scheiß. So, wie in so einem Bällebad.
Ja, so genau, so wie ein Bällebad aus Pupu. Das Ding ist halt, ich war ja auch sehr, sehr lange auf 4chan aktiv und so und dementsprechend, ich liebe das. Internetkommunikation ist perfekt für Leute wie mich, die halt ab und zu einfach keinen Bock haben, mit Leuten zu reden. So, das ist halt, wo ich einfach dann so, egal, ich kann per Text einfach, ich hau da meine Gülle raus und jeder kann es lesen und der kann es kommentieren. Oder halt einfach nur ein riesiges Bild von Shitting Dick Nipples oder sowas darunter packen, keine Ahnung.
Mhm.
Ne? Es ist halt egal, ich kann trotzdem mit Leuten halt einfach reden so und vielleicht auch so auf die Art und Weise, wie es in meinem Kopf gerade aussieht. Manchmal sieht es halt in meinem Kopf aus wie Shitting Dick Nipples.
Shitting Dick Nipples.
Shitting Dick Nipples. Hier ist eine etwas andere. Ist nicht vielleicht irgendwie wirklich Angst, aber ich drehe das mal ein bisschen. Ich hasse Zigarettendampf.
Mhm.
Ich hasse Zigarettenrauch. Zigarettenrauch ist das Schlimmste.
Ja, ich mag es nicht, nach einer Party wie so ein scheiß Aschenbecher zu riechen.
Richtig.
So mittendrin fällt mir das vielleicht gar nicht so auf, aber dann, wenn ich einmal so den Unterschied merke zwischen echter Luft und halt Partyluft,
ja.
Das ist halt echt hart, ja.
Ja, und das Ding ist halt bei mir, ist halt irgendwie so, ich habe halt keine Lust auf einen Rückfall. Und ich bin halt so stolz gerade darauf, dass ich halt das echt gut durchziehe mit dem Aufhören und so. Und dann plötzlich dann so das. Und ich habe dann immer direkt so Schiss, so, oh shit, ich fange demnächst bestimmt wieder an. So.
Ich sage immer so, ich habe oft versucht damit anzufangen, es hat nie funktioniert.
Gut.
Es schmeckt einfach scheiße, ey, sorry. Und es trocknet meinen Mund aus und dann muss ich immer so, ich weiß nicht warum, immer wenn ich eine Zigarette rauche, meine Speicheldrüsen arbeiten auf 200% und mein Mund ist voller Sabber. Und ich sabber so richtig übertrieben viel. Einfach nur vom Zigarettenrauchen. Und ich so, das Zeug fließt so aus mir raus. Und ich so, fuck, was ist das, ey? Wo kommt das her?
Das ist so genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte. Das ist eigentlich, normalerweise ist dann dein Mund total trocken und du sitzt da gestern.
Ja, vielleicht ist das mein Schutzmechanismus.
Genau,
jetzt.
Vielleicht sagt dein Körper da einfach den Moment nein, 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 nein. Ich mach da mal hier wieder ein etwas Offensichtlicheres. Ich habe eine irrationale Angst vor Terroranschlägen.
Hm.
Ich weiß, soll man eigentlich nicht haben, aber habe ich trotzdem. Das ist irgendwie so.
Ja, aber das ist verständlich, glaube ich, dass es einfach so passieren kann.
Ja, ich war halt am Heiligabend mit meiner Familie in der Kirche und das ist halt so eine Tradition, die wir schon seit ein paar Jahren haben. Wir gehen normalerweise nicht oft in die Kirche, aber wir gehen halt so an Heiligabend. Letzten zwei, drei Jahren haben wir das immer so gemacht. Ich mag das eigentlich mal ganz gerne, weil ich liebe Kirchen. So, ich bin nicht super religiös, aber ich liebe halt Kirchen.
Ich auch. Ich mag einfach die Architektur und irgendwie die Akustik in diesem Raum.
Ja. Ja. Ich liebe halt diese Buntglasfenster, die halt dann irgendwie eingefallen. Ich liebe das, so von der Architektur einfach.
Das hat so eine ganz eigene Stimmung sofort.
Ja, so ein bisschen was erhaben. Eigentlich lieber als halt in dieser Kirche zu sein, selbst wenn da viele Leute sind. Ich meine, ich kriege dann trotzdem immer so ein bisschen meine Schweißausbrüche und denke mir so, nein, bitte nicht. Aber, weiß nicht, ich hatte dafür eine Millisekunde den Gedanken, Alter, wenn jetzt hier irgendwie einer, keine Ahnung, aufsteht, Allah Akbar schreit und das macht Puff, Alter. Ich bin hier in meiner gesamten Familie drin, so, wir sind dann alle weg. So, wir sind dann alle weg. Und ich, das war halt so einfach nur für eine Millisekunde so. Das hat mich die ganze Veranstaltung über fertig gemacht, der Gedanke.
Ja.
Das war schrecklich. Das war erst wieder weg, als ich aus der Kirche wieder raus war. Und durch solche Arschgeigen will ich mir das nicht versauen lassen. Und so schöne Dinge wie halt Kirchen, wie halt Weihnachtsmärkte oder so, will ich mir nicht versauen lassen durch solche Missgestalten.
Ja, überleg mal, aber ey, das passiert ja praktisch irgendwie jeden Monat.
Ja, ich weiß.
Da, wo die Flüchtlinge alle herkommen, ist das Dienstag.
Ja, genau. So, es ist wieder mitten, es ist wieder Nachmittag.
Ist halt echt krass. Also so, natürlich ist es fürchterlich und man darf das auch nicht verharmlosen. Das will ich auch nicht irgendwie. Ich verstehe, dass diese Angst kommt. Das ist ganz verständlich. Aber ich weigere mich irgendwie.
Ja, ich versuche das auch.
Zu haben. Weißt du, seitdem mein Bruder tot ist, habe ich eigentlich auch schon abgeschlossen. So traurig es sich anhört. Aber das gibt mir den Vorteil sozusagen, dass ich bin mir dessen bewusst, dass jeder Tag mein letzter sein kann. Und deswegen versuche ich mit etwas Glück, so Bushido-mäßig, jeden Tag so zu leben, als ob es mein letzter sein könnte, was natürlich nicht stimmt. Aber das ist immer so in meinem Hinterkopf drin, so.
Ja. Ich meine, das ist doch gut, dass du das maximal aus deinem Leben und deinem Tag quasi mal rausholen möchtest. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, ich nutze letzten Endes die Gewissheit, dass wir alle mal draufgehen.
Ja.
Aber halt, ja, keine Ahnung. Ich drehe das so um, dass es für mich irgendwie einen Vorteil hat.
Ja, und ich meine, wenn 2016 eine Sache gezeigt hat, dann niemand ist sicher davor. Niemand ist sicher vom Gevatter.
Nee, ja.
Kannst du David Bowie heißen, kannst du Prince heißen, kannst du sonst wie, oder George Michael meinetwegen, Glenn Frey, wie auch immer.
Das war schon eine auffällige Zahl an Prominenten. Ich weiß nicht, ob es an der Berichterstattung liegt oder ob das wirklich so war.
Ich glaube, es lag an der Berichterstattung tatsächlich, weil ich habe letztens nachgeguckt, in 2015 sind nämlich auch ein Haufen Leute gestorben. Christopher Lee ist letztes Jahr gestorben, Roddy Piper ist letztes Jahr gestorben, Paul Walker, Leonard Nimoy, wer war noch alles. Ich habe das letztens erst nachgeguckt, wenn das eins gezeigt hat, niemand ist sicher. So.
Gut.
Was noch? Was habe ich hier? Ich habe hier noch im Internet über Politik reden. Da habe ich richtig Schiss vor mittlerweile.
Mhm.
So eine Zeit lang war ich sehr aktiv auf meinem privaten Facebook. Habe ich sehr aktiv mit Leuten über Politik debattiert.
Mhm.
Mittlerweile nicht mehr. Weil alle sind halt sehr, sehr gefühlsgesteuert mittlerweile, was Politik angeht. Und ich glaube, das ist so.
Ja. Ja, ich versuche mich da auch irgendwie rauszuhalten. Ich lasse die alle mal so ein bisschen runterkommen.
Ja, das ist es. Und dann habe ich hier noch, am Ende habe ich hier noch Prioritäten falsch zu setzen, dafür die Konsequenzen zu tragen oder den Standards anderer nicht gerecht zu werden. Ich glaube, das ist auch so eine sehr fundamentale Angst. So.
Den Standards anderer nicht gerecht zu werden?
Ich habe halt so ab und zu den Gedanken, dass ich, wenn dabei, dass ich halt da, wenn ich da neu anfange, dass ich halt da in dieselbe Situation komme wie bei Butnikowski damals, ne?
Mhm.
Deswegen, also das wäre halt echt, das würde mir das Genick brechen. Jetzt gehe ich halt ran mit den, die haben den Standard, die wollen einen kompetenten Mitarbeiter, der seine Arbeit macht.
Mhm.
Was, wenn ich das nicht erfüllen kann, weil ich dann wieder irgendeinen depressiven Schub habe oder weil ich dann wieder mit meinem blöden Aufmerksamkeitsdefizit, oh ein Eichhörnchen, ne, wenn ich halt damit wieder irgendwas versaue. Ich achte da jetzt verstärkt drauf, aber ich habe halt trotzdem da so ein bisschen Angst vor, dass es halt passieren könnte.
Theoretisch, ja.
Ne?
Ja.
Und das ist erstmal eigentlich so mit Standards anderer, so rudimentäre Standards. So,
ne? Okay. Ja, Liebe, ne?
Mhm.
Der beste Teil der Sendung. Zumindest das Happy End. Ich liebe Sex am Strand. Oder allgemein an ungewöhnlichen Orten.
Okay.
Sagen wir mal so, es ist interessant, eine andere Kulisse dabei zu haben.
Sagen wir mal was anderes als so Bett, Couch.
Genau.
Bringt halt ein bisschen Abwechslung in die ganze Sache rein, ne?
Ja, und das ist auch irgendwie an frischer Luft und so. Das ist schon was anderes.
Ist einer der Gründe, warum ich mich auf den Frühling freue. Oder auf Sommer allgemein, wenn es halt wieder ein bisschen wärmer wird.
Definitiv.
Kann ich nachvollziehen, das ist auf jeden Fall cool.
Mhm.
Ich liebe niedliche Tiere und niedliche Tierbilder.
Ja, aber komm, Alter, das ist doch Standi, ey. Im Internet, wenn du im Internet am Start bist, dann kannst du dem gar nicht entkommen.
Ja, ich habe so eine leicht feminine Seite. Meine feminine Seite äußert sich darin, wenn du in mein Wohnzimmer kommst, Ich habe da meine Couch und meine Couch ist mittlerweile gepflastert von, man könnte sagen kitschigen, aber ich sage niedlichen Couchkissen. Von da ist ein riesiger Fuchs drauf, da ist ein Eichhörnchen drauf, da ist noch ein Fuchs drauf. Und dann habe ich da noch so einen Plüschpinguin und dann noch einen Plüschfuchs und ein Plüscheichhörnchen. Und das alles ne? Und ich liebe das. Und das ist so, wenn ich einen dunklen Tag habe, ich suche bei Google, gebe ich einfach irgendwie, keine Ahnung, Fat Squirrel ein oder so.
Das hilft, ja.
Ja, dann gucke ich mir einfach Bilder von fetten Eichhörnchen an. Und das ist dann immer für mich so, das ist so ein kleines Antidepressivum dann für mich. Immer.
Definitiv.
Jo.
Ich hab nichts mehr. Es war genau das gleiche wie bei der Angst. So,
Oh Mann. Ja, okay. Dann mache ich einfach weiter. Ich liebe an einem Samstagnachmittag oder Samstagabend Netflix und Chai Latte mit meiner Freundin.
Ja, simpel und effektiv.
Ja, und das ist halt irgendwie so, wir gammeln uns dann nur auf die Couch und sie sagt so, hast du Bock auf einen Film? Ich so, ja, worauf hast du einen Bock, auf welche Art von Film? Sie sagt dann, dieses Genre. Und dann gebe ich das Genre rein, wir gucken auf Netflix irgendeinen Schlockfilm, irgendeine dumme Komödie oder sowas. Und dazu machen wir dann immer so einen richtig fetten Becher Chai Latte. Oh, ist so geil, das ist ein bisschen Zimtgeschmack und ich liebe das mittlerweile.
Ja, Chai Latte ist schon echt nice, muss
ja,
ich sagen.
Ja, und das ist halt echt so einfach.
Im Winter ist es besonders geil.
Ja,
so.
Im Winter, das hat mir den Winter echt versüßt, ey, wortwörtlich. Ich liebe meinen YouTube-Kanal, weil ich jetzt da auch wieder vorhabe, ein bisschen mehr produktiveren Kram zu machen. Ich habe da sehr viel Krawallscheiße in letzter Zeit gemacht und jetzt will ich hier halt so für mich von der Krawallscheiße ein bisschen abwenden, weil ich habe ein bisschen experimentiert so. Ich habe da derbe viele verschiedene Videos hochgeladen, so in verschiedenen Stimmungsschwankungsgedöns so und ich habe mich jetzt so ein bisschen darauf eingeschossen, so auf Filmreviews und das macht mir am meisten Spaß. Dauert am längsten, das Ganze zusammenzuschneiden, aber es macht einen Heidenspaß und ich liebe es.
Ja, ist doch cool.
Ja, das gibt mir so ein bisschen so Zen. Wenn ich halt in Sony Vegas sitze und einfach so das zusammen, das gibt mir irgendwie was.
Jetzt habe ich eine improvisierte Liebe passend dazu. Ich wusste nicht, dass ich das tue, aber ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich es liebe zu streamen.
Oh!
Mit Jan, der letzte Folge hier war, aus Folge 3 sozusagen, mit dem hänge ich halt ab und zu nach der Arbeit ab und wir streamen halt einfach. Er hat einen eigenen Twitch-Channel und einen eigenen YouTube-Channel.
Oh, cool.
Und es gucken dann zwar nur so 20 Leute zu, ne, aber das ist irgendwie interessant, weil dann kennt man jeden sozusagen. Es ist so, als wenn 20 Leute hinter dir sitzen und dir auf der Couch dabei zusehen, wie du irgendein dummes Spiel spielst. So.
Ja.
Und das ist irgendwie ganz geil. Das ist so eine soziale Erfahrung. Es geht gar nicht um das Spiel irgendwann, sondern einfach nur darum, dass ihr alle irgendwie abhängt, so ein bisschen.
Ja, genau. Das war halt eben, wie interagiert miteinander. Das war halt, wenn du sagst, so, na Chat, wie geht's? So.
Genau, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte, so streamen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es echt einen Haufen Spaß macht. Also
ich finde es einfacher zu zweit, weil man dann keine Leerlaufphasen hat.
Genau.
Wenn man allein ist, dann versucht man so Alleinunterhalter zu sein, aber wenn man zu zweit ist, dann muss man nur die Hälfte der Zeit reden erstens und zweitens kann man auf ganz geile, krasse Themen kommen, wenn man so ein bisschen Ping-Pong-mäßig Ideen hin und her schießt. Das ist irgendwie nice.
Ja genau, wenn dann die Chemie stimmt einfach, ne?
Genau.
Das ist cool, ja. Das glaube ich sogar aufs Wort.
Ja.
Dann, ich liebe das, weil ich nehme wieder Medikamente seit ungefähr einem Monat. Opipramol nennt sich das Zeug. Es ist das erste Mal, dass ein Antidepressivum bei mir wirkt.
Ja, bei mir hat es gewirkt.
Hast du es auch genommen?
Ja, ich hatte auch eine Angststörung während meines Bachelors, wo ich halt so eine richtige Blockade hatte und einfach nicht mal wusste, womit ich anfangen sollte. Es war so, ja, ich fange gleich an, den Bachelor zu machen, so, aber ich hatte nichts. Ich hatte gar nichts so, und ich war so richtig so gridlocked.
Ja.
Aber das hat die Blockade aufgelöst tatsächlich.
Ja, ich nehme jetzt aktuell eine halbe, also 50, glaube ich, sind das. Einfach nur, damit ich das ein bisschen reinschleiche in mein System, um so eine Situation halt bei meinem neuen Arbeitgeber zu vermeiden, ne? Also was halt bei meinem alten Arbeitgeber quasi passiert ist, ne? Und am Anfang habe ich mich ein bisschen schummrig gefühlt, sehr schwindelig.
Man schläft viel am Anfang, habe ich das Gefühl.
Ja, ich war sehr schläfrig,
zum ersten Mal einsetzt, aber danach, es hält einen so stabil auf so einem Level irgendwie so.
Genau.
Die Crashes sind nicht so hart. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass die Höhen nicht ganz so hoch sind.
Nee,
aber es balanced einen so ein bisschen so.
Genau. Was aber auch ganz gut ist, weil wie gesagt, ich bin ja so ein eher impulsiver Typ, wenn halt die Höhen ein bisschen abgeschnitten werden, ist, finde ich, gar nicht so schlimm, weil es ist halt so, weil, ne, man hat es ja ab und zu gehört, ich halt teilweise wirklich so in die Höhe schnell so und naja, dementsprechend. Und als allerletztes, ich liebe, dass 2016, dieses scheiß Jahr, endlich vorüber ist und 2017 neue Türen öffnet. 2017, glaube ich, wird richtig geil.
Das ist doch ein guter Abschluss.
Absolut.
Wenn Leute dich nach dieser Folge irgendwo erreichen wollen würden, wie können sie das tun? Zeit für Plugs.
Okay, Zeit für Plugs. Also mein YouTube-Channel heißt Phil Fightmaster und dann so eckige Klammer auf, D-A-R-B-E-V, Klammer zu. Das steht für die arbeitende Bevölkerung, weil das quasi mein Alias ist, wenn ich irgendwie so Rants mache oder sowas. Das ist dann der YouTube-Kanal, Phil Fightmaster, zusammengeschrieben. Dann mein Twitter ähnlich, auch Phil Fightmaster. Ich habe eine Facebook-Seite, Phil Fightmaster Refref. Das ist schwedisch und steht für Fuchspopo. Und ansonsten, ich glaube, Verlinkungen und so sind sowieso da schon,
ja,
in der Beschreibung.
Genau,
sein,
ne? Ich hau da die, genau, Links rein in die Beschreibung.
Genau, genau, also die Links sind auf jeden Fall da.
Okay, gut, dann danke ich dir, dass du heute dabei warst.
Ja, ich habe zu danken.
Ihr findet alle Folgen dieses Podcasts auf iTunes und auf Stitcher. Auf iTunes findet ihr den Podcast einfach ganz normal unter Stille Wasser Podcast. Auf Stitcher funktioniert das meiner Meinung nach genauso. Auf Soundcloud, soundcloud.com/stillewasserpod. Auf Twitter könnt ihr diesem Podcast folgen unter @stillewasserpod. Ein YouTube-Account gibt es jetzt auch noch. wo ich halt einfach das Audio nochmal hochlade, weil ich so dachte, vielleicht erreicht das auch noch ein paar Leute. Okay, genau. YouTube, Soundcloud, iTunes, Stitcher, Twitter. Überall.
Überall.
Mail habe ich auch noch. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, stillewasserpod@gmail.com. Und ja, ich glaube, das wär's soweit. Wenn du irgendwo da draußen bist und es geht dir beschissen und du hast das Gefühl, dass du nicht genug bist, in dieser Zeit, in der alles irgendwie schneller und besser und optimiert und flexibel sein muss, lass es ausnahmsweise mal dir gut gehen und scheiß auf alles andere. Du bist nicht allein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.